und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es meiner Meinung nach um einen richtig spannenden Geisterfilm, der mich nach vielen Jahren mal wieder richtig gegruselt hatte. Wir reden von dem britischen Horrorfilm Ghost Stories aus dem Jahre 2017. So, und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe heute zwei Special Guests da. Ich habe die Kollegen Kolja und Wolf vom Horror-Podcast Horror zu Gast, was mich wirklich sehr freut. Und aufgrund dessen geht hier natürlich auch noch ein großes Hallo an alle da draußen, die Let's Talk About Horror noch nicht kannten und aufgrund von Horror jetzt hier gelandet sind. Freut mich, dass ihr also auch mal reinhört. So, und jetzt will ich gar nicht mehr lange drum herum reden. Hallo Kolja!
Ja, moin.
Hallo Wolf.
Hallo ihr Lieben.
Schön, dass es endlich mal funktioniert. Also es freut mich, dass ihr dabei seid bei Let's Talk About Horror. Herzlich willkommen.
Das hat doch nur ein paar Monate gedauert.
Ja.
Dass ihr endlich mal dabei seid. Das klingt so, als hätten wir es 8-mal probiert. Aber ja, es war allerhöchstens 6-mal haben wir probiert, das endlich mal an den Start zu bringen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich bin auch sehr
übertreiben hier.
Ich habe mal extra geguckt, Mitte Dezember miteinander zum ersten Mal telefoniert. Jetzt haben wir Anfang April, also es hat ja dann doch schon über ein Vierteljahr gedauert, aber na, was lange dauert, wird endlich gut. Also freut mich, dass wir es endlich hinbekommen.
Ey, und ich muss sagen, für unsere Verhältnisse ist das schockierend schnell geradezu. Also, wir haben uns da richtig reingehängt.
Okay, jetzt für uns spricht oder eher gegen uns. Wir haben ja auch unser eigenes Projekt noch nebenbei und dann ist es, du kennst es ja selbst, wenn man dann irgendwie Pläne macht fürs Treffen online und Filme noch vorher gucken muss, besprechen muss. Das
genau.
Ist dann immer nicht so einfach, das noch neben dem Hauptjob dann irgendwo reinzuquetschen.
Richtig, genau. Ich habe ja auch meinen Hauptjob logischerweise und dann auch noch die etlichen Aufnahmen und Schneiderei und das ganze Programm. Und deswegen dauert es natürlich, es ist natürlich völlig klar, wenn man es nicht immer sofort hinbekommt. Ich wollte noch mal kurz erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben ja Ende November doch alle gesehen, wie gut dieser Spotify-Rückblick, dieser Jahresrückblick doch gewesen ist. Und da haben doch etliche Hörer, sowohl von euch als auch von mir, fleißig gepostet, wie lange und was sie gehört haben. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr immer mit dabei wart in den Posts der Hörer und Hörerinnen. Und umgekehrt war das bei euch halt auch so. Ich habe eure Posts gesehen und habe gesehen, dass ich immer mit dabei war. Und da kam mir so die Idee, eigentlich muss ich euch mal anschreiben und mal fragen, ob ihr Lust habt auf was Gemeinsames. Weil irgendwie war ja klar, ich meine, ihr habt ja mich ja wahrscheinlich auch immer gesehen in den Posts der anderen und ich habe euch immer gesehen. Also liegt es doch eigentlich nahe, dann mal was zusammen zu machen. Und deswegen habe ich euch angefragt und habe mich halt auch wirklich echt gefreut, dass ihr euch gemeldet habt und Interesse geäußert habt. Das fand ich echt super.
Also wirklich geil, dass du es gemacht hast, weil das ist natürlich ein Gedanke, der ist bei Kolja und mir irgendwie natürlich auch schon sehr oft rumgeflogen. Ja, genau. Aber ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen. Ich bin auch einfach ein unfassbar faules Schwein.
So, oh, deswegen, schön gesagt.
Ja, weißt du, deswegen, also eigentlich, man müsste auch viel mehr Netzwerken und Leute anschreiben, weil wie du schon gesagt hast, klar, es gibt so ein paar Namen, ne, über die stolpert man immer, wenn man selber so einen Horror-Podcast macht. So die, das sind so die lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe dann auch direkt immer so ein gewisses Gefühl der Verbundenheit und der Gemeinschaft, so ey, wir sitzen alle so im selben Horrorboot.
Ja.
Aber also mein Punkt ist, wir sind echt happy, dass du das gemacht hast, weil ich glaube, bis ich aus dem Knick gekommen wäre, es hätte, glaube ich, noch ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt sind wir endlich hier.
Wir sind endlich da, ganz genau. Und ich würde ganz gerne mal so anfangen, wie ihr bei euch anfängt immer. Und zwar redet ihr, und das können wir aber auch nur auf einen Film begrenzen, immer mal kurzzeitig über etwas, das ihr zuletzt gesehen habt. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee und ich würde das ganz gerne mal machen. Vielleicht kann jeder von uns einen Film nennen, egal ob der richtig scheiße oder gut war, was ihr als letztes gesehen habt.
Ja klar, hier, Kolle, ich muss noch kurz nachdenken. Ich habe so viel gesehen.
Jetzt schiebst du mir das zu und ich wollte gerade das Gleiche sagen zu dir.
Ja, nix da. Okay.
Ich habe wahrscheinlich deutlich mehr gesehen und wahrscheinlich auch viel, viel interessantere und viel bessere Filme vor allem. Aber ich habe mir Roadhouse angeguckt auf Amazon Prime.
Alter,
Das Remake von dem Klassiker Roadhouse von Doug Liman neu umgesetzt mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle oder Gyllenhaal, wie er jetzt auch ausgesprochen wird, keine Ahnung.
No.
Ja, es war auf jeden Fall ein Film. Ich habe ihn jetzt auf so vielen Listen gesehen, dass der dann doch tatsächlich deutlich besser angekommen ist, als ich anfangs erwartet hätte. Das ist so ein richtig klassisches, schalt dein Hirn bis zum Maximum aus und genieß einfach stumpfe Ruhe. Action. So, also es ist einfach ein, ja, keine Ahnung, es ist sehr trockener, kleiner Actionfilm, den man sofort wieder vergessen hat, nachdem man ihn gesehen hat. Hat mir aber ein paar Szenen doch ganz gut Spaß gemacht. Und was ich cool fand, zumindest wenn Action-Szenen vorhanden waren, wo Leute sich geprügelt haben, dann haben die Schläge auch eine gewisse Wucht dahinter gehabt. Ich kann das schwer in Worte fassen, aber das vermisse ich manchmal in anderen Filmen und das hat man zumindest da irgendwie gehabt. Da haben die Schläge einfach gewuchtet.
Aber gelohnt hat er sich.
Ja, was heißt gelohnt? Also den kann man sich halt wirklich angucken, wenn man gerade Langeweile hat und Amazon Prime hat. Der ist ja von Prime auch direkt. Dann kann man sich den ruhig mal angucken, wenn man was Seichtes braucht.
Okay. Und Wolf, wie geht's bei dir?
Pass auf, ich bin jetzt so ein richtig schmieriges Medienschwein. Ich mache jetzt was ganz Unsympathisches. Ich sage nämlich den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie die Kino-Plus-Folge vom 4.4., ich weiß nicht ganz genau, wann diese Episode hier rauskommt, deswegen nenne ich einfach das Datum, die Kino-Plus-Folge vom 4.4., da sitze ich, da war ich zu Gast, nochmal vielen Dank an dieser Stelle, und da sage ich, was ich so zuletzt gesehen habe.
Ach so,
okay. Um das nicht zu doppeln, aber um jetzt was zu sagen, was bestimmt noch mehr Reaktion hervorruft, sage ich, ich habe neulich, ich hoffe, ich verletze jetzt kein Embargo, wenn doch, gibt's richtig Ärger. Ich sage einfach nur, dass ich es gesehen habe. Ich habe die ersten 4 Folgen von der Fallout-Serie auf Amazon Prime gesehen, die jetzt bald startet.
Ah ja,
und,
okay.
Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf sagen, dass ich es gesehen habe. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich sagen darf, wie ich es fand. Aber also, das ist was ich tatsächlich zuletzt gesehen habe, was nicht eh schon 100.000 Mal besprochen wurde.
Okay, interessant. Interessant. Ja, ich habe neulich abends oder nachts besser gesagt am Fernseher gesessen und habe mir Night of the Hunted angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt, das ist oder sagt ihr euch was, Night of the Hunted, oder ist er euch völlig fremd?
Nee, ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen.
Okay, gut, in Ordnung. Also ich hab mir den angeguckt, weil der so extrem gut bewertet wurde. Geht um eine junge Frau, die nachts in eine Raststätte geht, also zu einer Tankstelle geht, merkt, dass die Kassiererin nicht da ist. Irgendwann sieht sie Blut. Sie will rausgehen, weil sie Angst bekommt, wird angeschossen und wir haben draußen einen Sniper. So, mehr möchte ich nicht verraten. Ein Film, der, wie gesagt, sehr gut bewertet wird. Ich fand ihn scheiße. Es ist so, er ist völlig aussagelos. Er sagt nichts aus. Weißt du, es ist so ein Film, den du guckst, während du im Halbschlaf bist, weil er dich währenddessen ein paar Prozent interessiert, weil du wissen willst, ob sie überlebt oder nicht. Aber letzten Endes ist er zu Ende und hat für nichts irgendwie gesorgt, dass du nochmal kurz drüber nachdenkst, weil der dich halt einfach völlig zurücklässt, ohne irgendeine Frage zu beantworten. Das fand ich so furchtbar und so bescheuert, dass ich mir gedacht habe, also guter Film ist meiner Meinung nach was anderes. Was der Film wirklich gut gemacht hat, und da war ich echt baff, er hatte einen superklasse Soundtrack.
Oh, okay.
Ja, und er hat auch wirklich geendet mit einem Top-Soundtrack. Heute enden ja Filme ganz gerne mal mit Scheißmusik, ne? Wo du schnell genug gar nicht ausmachen kannst, ne? Unter anderem auch der Film, über den wir gleich hier reden, ne, habe ich heute Morgen auch wieder gemerkt. Aber leider war der Film relativ mies. Das ist so meine Meinung dazu.
Ist dann ein Kammerspiel oder was? Also es findet alles in einem Ort statt?
Richtig, genau so ist es, okay. Ja.
Das klingt ja eigentlich, also gerade dieses Kammerspiel-Element, das klingt ja eigentlich wieder total interessant. Ich muss jetzt spontan an Hier leg nicht auf denken von Joel Schumacher von 2000 hier mit Colin Farrell in der Telefonzelle. Also war jetzt vielleicht auch kein absoluter Klassiker für die Ewigkeit, aber so für die nicht mal anderthalb Stunden, die er lief, war da so knackig inszeniert, war spannend, so war es die ganze Zeit dabei. Deswegen dachte ich so, eigentlich die Prämisse gibt ja schon was her.
Ja, damit wird er auch verglichen sogar. Damit wird er verglichen, weil sie sogar auch dann Kontakt mit dem Sniper draußen hat, an dem Walkie-Talkie. Ne? Also es ist praktisch das Gleiche. Sie in der Tankstelle spricht mit dem Täter und Kiefer Sutherland ist ja nicht aufliegend der Täter und Colin Farrell darf die Telefonzelle nicht verlassen. Das ist praktisch genau das Gleiche, wenn man so drüber nachdenkt. Okay, gut, Leute, wir haben uns ja darauf geeinigt, einen Film zu besprechen oder drüber zu sprechen, der wirklich richtig, richtig gut ist. Das ist ein super Filmtipp. Ich habe den damals gesehen, vor wenigen Jahren, das erste Mal, und ich hatte das erste Mal seit Ewigkeiten wieder richtig die Hose voll. Das passiert echt selten, ja, weil oft ist es alles immer das Gleiche, ne, und Boo hier und Jumpscare da, aber dieser Film, der ist richtig gruselig. Und wir haben uns ja darauf geeinigt, einer von euch beiden kannte ihn noch nicht, ne, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, als wir drüber gesprochen haben?
Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt. Du hast uns ja ein paar Filme quasi als Vorschlag rausgehauen, damit wir es auch mal draußen tragen können. Da habe ich dann halt einfach gesagt, so, ey, von mir aus können wir gerne über Ghost Stories reden, weil den wollte ich immer mal gucken. Von dem habe ich öfter mal schon was gehört und gesehen. Aber ist halt nie dazu gekommen, bis ich den dann halt gestern tatsächlich nachgeholt habe.
Und wie hat er dir gefallen?
Wollen wir schon mal vorausnehmen?
Können wir eigentlich schon mal sagen, ja, damit wir schon wissen.
Okay, ja gut. Ich muss sagen, tatsächlich, ich find's lustig, dass du gerade meintest, so viele Filme haben ja heutzutage, basieren sehr viel auf Jumpscares und so und haben nicht diesen Horroraspekt. Und ich muss tatsächlich sagen, für mich war das genau andersrum. Der hat leider mir oft die Horroratmosphäre eingerissen, weil er sehr, sehr krass auf Jumpscares basiert, meiner Meinung nach. Also ich habe selten in letzter Zeit einen Film gesehen, der dir so in dieser Reihenfolge und in dieser Intensität wirklich laute Jumpscares in die Fresse knallt.
Okay.
Es gibt tatsächlich ja so eine Seite irgendwie Where's the Jump oder ich weiß gar nicht genau, wie die Seite heißt, aber da kann man im Nachhinein nochmal angucken, so, wo welche Jumpscares aufgetreten sind. Und ich glaube, da war so ein Count von so 26 oder 27 in dem Film. Und das ist schon, finde ich, schon ganz schön ordentlich, so an Major Jumpscares. Das war so die eine Sache, die mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen traurig gemacht hat, weil an sich finde ich die Idee dahinter mega cool, diese Anthology-Idee und auch wie der ganze Film einfach aufgebaut ist, wirklich fantastisch. Mhm. Aber in so vielen atmosphärischen Szenen hat mir dann doch irgendwie dieser billige Weg raus mit diesen Knall-Bumm-Geräuschen irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre vermiest.
Ja, okay. Und Wolfi, siehst du das?
Okay, das ist, ihr merkt, liebe Leute da draußen, das ist nicht gefaked, wenn wir sagen, dass wir uns im Vorfeld nicht abgesprochen oder sonst wie abgestimmt haben. Denn ich für meinen Teil, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir alle Ghost Stories den Film wahnsinnig gut finden. Aber also Alex, dein Vorschlag war eben Ghost Stories. Und es ist zumindest ein sehr interessanter Film. Es ist definitiv ein Film, der ein bisschen was anders macht. So, und ich dachte, das ist auf jeden Fall aber schon mal eine coole Basis für eine Filmbesprechung. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie alles nur abfeiert oder man muss ja nicht immer derselben Meinung sein. Und deswegen wusste ich gar nicht, in welche Richtung das jetzt hier geht, wenn wir über Ghost Stories reden. Und Kolja, was du gesagt hast mit den Jumpscares, ich reagiere ja auch immer sehr allergisch auf so inflationär eingesetzte Jumpscares. Das ist mir bei dem Film gar nicht so aufgefallen. Also klar, es gab schon so ein paar, ey, vielleicht bin ich auch mittlerweile da so zu abgestumpft, aber das war jetzt irgendwie nicht, was mir negativ aufgefallen ist. Pass auf, ich sag euch mal, ich führe so eine Art Horrorfilm-Tagebuch. Ich habe so ein langes Doc, so ein Dokument, und da trage ich immer Horrorfilme, die ich gesehen habe, ob die alt sind, neu, zum ersten Mal gesehen, zum 11. Mal, egal. Aber da trage ich die immer ein und auch ein paar Sätzchen dazu, wie ich die fand. Und ich habe damals, als Ghost Stories rauskam, der ist von 2017, glaube ich.
Genau.
Da habe ich den natürlich auch gesehen. Und ich lese euch mal vor, was ich damals geschrieben habe. Und dann wisst ihr schon, in welche Stoßrichtung meine Kritik geht. Der Twist, in Klammern Charakter im Limbo, ist unnötig und abgedroschen. Buchstäbliches Einreißen der Bühne wirkt im Theaterstück, das basiert darauf, bestimmt besser. Am schlimmsten Doppelpunkt, selbst in der Traumlogik müssen die ach so mysteriösen Geschichten wasserdicht sein, sonst verliert er mich. Aber nein, keine Zeugen, keine Beweise, irgendwelche Typen erzählen nur irgendwelche Geschichten, riesiges Ärgernis. Das habe ich damals geschrieben und ich war echt gespannt zu sehen, ob der heute auf mich genauso wirkt.
Ja.
Und so einige von den atmosphärisch inszenierten Gruselsequenzen fand ich tatsächlich beim zweiten Mal jetzt, wo ich wusste, welche Richtung die Storys gehen, den konnte ich, glaube ich, mehr wertschätzen. Also ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen. Aber grundlegend habe ich nach wie vor das Problem, dass die innere Logik des Films, die ist für mich extrem wackelig. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ein großes Aufhebens drum gemacht wird, dass da drei Geistergeschichten erzählt werden. Von einem großen Skeptiker wurden die niedergeschrieben. Und da dachte ich, okay, aber dann muss der Film mir das auch so präsentieren, als wäre daran wirklich nicht zu rütteln, als könnte sich niemand erklären, was denn da passiert ist. Mhm. Und auf der ersten Story dachte ich genau das, was ich geschrieben habe, da hat irgendein Typ irgendwas erzählt, was ihm angeblich ohne Zeugen nachts als Wachmann da begegnet ist. Und da dachte ich, okay, dann bricht aber die Logik des gesamten Films für mich zusammen, weil dann verstehe ich die Prämisse nicht. Hier, dann erzählen Sie mir, wie diese drei Fälle hätten zustande gehen können. Und so, weißt du, also da hat er mich so ein bisschen verloren. Ja, und das ist für mich so das Grundproblem von Ghost Stories. Ich glaube tatsächlich im Theater, das basiert auf dem Theaterstück, hätte der vielleicht besser funktioniert.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das in einem Theater wiedergeben soll, diese gesamte, diesen Film. Also klar, natürlich ist der Film sehr viel ausgebauter worden, ja, als jetzt das auf der Bühne der Fall ist. Ich würde dieses Stück sehr gerne mal sehen, einfach mal, um den Vergleich zum Film zu haben, ja.
Voll, auf jeden Fall, ja, das hätte ich mir echt gerne angucken.
Also ich verstehe, was ihr sagt, dass der Film Jumpscare-technisch schon recht viel ist. Ich habe jetzt natürlich so drüber nachgedacht und da habt ihr recht, er hat schon seine Jumpscare-Momente. Was der Film aber trotzdem gut macht, ist, dass er das wenigstens mit sehr guten Grusel vermischt und sehr extrem Unbehagen. Also es gibt so ein paar Momente in dem Film, wo ich mir so echt so denke, oh, das ist einfach so simpel, aber so wirkungsvoll. Klar kommt dann auch ein Jumpscare, aber wenigstens hat er Grusel. Ich meine, wir kennen das ja alle, ne? Dass die junge Frau, die geht in den Raum, es ist dunkel und die Musik geht immer weg, 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 dann ist sie weg und dann haben wir 3 Sekunden Stille und dann kommt auf einmal die Katze gesprungen oder so. Und das ist nur ein billiger Jumpscare, das ist kein Grusel. Aber der Film hat wirklich sehr unangenehme Szenen, die dann vielleicht auch in den Jumpscare enden, okay, aber naja gut, also ich denke, wir kommen ja aber auch im Laufe der Szenen noch weiter drauf rein. Ich würde einfach mal ganz kurz den Anfang erzählen. Wir haben ja hier unseren Hauptcharakter Philip Goodman, der ist ja ein Host einer Sendung und will ja dann aufdecken, dass ja oft da einfach nur Quatsch hinter ist. Ja, dass das alles nur Humbug ist und Fake und man wird da verarscht. Da geht er ja sogar so weit, dass er auf eine Bühne geht und ja dann diesen einen Typen, der ja angeblich Krankheiten heilen kann und ja mit Toten redet und so, geht er ja wirklich rauf und sagt, dass er ein Earpiece hat, ne? Also so ein Funkgerät im Ohr und die Leute hier alle verarscht. Also das ist ja dem seine Aufgabe. Das hat er sich ja so zur Aufgabe gemacht. Und es gibt ja einen alten Mann, der heißt Cameron, sehe ich jetzt hier nur den Namen, der war damals sein großes Vorbild. Der hat das damals in den 70ern schon gemacht. Und der war aber irgendwie verschwunden. Aber er war so sein Vorbild. Und tatsächlich wird er von diesem Cameron kontaktiert und zu sich eingeladen. Der lebt in so einem Wohnwagen mitten im Nirgendwo in England und sagt zu ihm, es gibt hier 3 Fälle, die er nie klären konnte.
Wisst ihr, woran mein Hirn gerade hakte, und das ist mir auch beim zweiten Gucken jetzt nochmal aufgefallen, da wurde es für mich schon ein bisschen schwierig, dass dieser alte Mann in dem Wohnwagen, der ist ja so offensichtlich auf alt geschminkt. Und ich,
Alter, das wollte ich nämlich gerade ansprechen, das Make-up, oder? Ist so schlecht.
Ja, also, weißt du, und das hat mich
echt tatsächlich auch Freeman teilweise.
Ja, also das hat mich echt, da war ich lange verunsichert und das ist mal so ein bisschen ungünstig bei so einem Horrorfilm, weil ich dann angefangen habe, drüber nachzudenken, was der Film jetzt gerade von mir will. Also ist das einfach nur nicht absolut perfektes Bühnen-Make-up? Sollte der wirklich eigentlich wie ein normaler alter Mann aussehen? Oder soll ich als Zuschauer jetzt schon raffen, dass diese Szene nicht ganz real ist, dass da so eine gewisse Künstlichkeit drin ist? Aber dann kann ich mich ja gar nicht mehr so richtig auf die Story und auf die Atmosphäre einlassen, weil ich mich eben frage, was die Macher des Films jetzt gerade von mir wollen. Stimmt, und ein Detail, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ein Detail, was mich immer total nervt, wenn Leute so künstlich auf alt geschminkt werden, woran man es immer sofort erkennt, das sind für mich die Augen. Ich verstehe nicht, warum man dann nicht, also wenn ein Schauspieler schon, also eine einigermaßen überzeugende Old-People-Maske hat, also irgendwie Latex im Gesicht und abgepudert und Perücke, alles cool. Aber warum legt man denen dann nicht noch so, weiß nicht, so milchige Kontaktlinsen auf die Augen? Also ich finde so an so klaren, frischen Augen, die sich auch noch so schnell bewegen, sieht man sofort, dass darunter eine zu junge Person steckt. Und das hat mich da schon voll irritiert. Und deswegen habe ich darüber mehr nachgedacht als über die Timeline der Geschichte.
Ich musste so ein bisschen an Prometheus zurückdenken. Da gab es ja auch diese furchtbare, furchtbare Maske. Und ich habe wieder genau in diesem Moment zurückgedacht, wo ich damals im Kino saß und alles hat sich in mir zusammengezogen, weil sich das einfach so unrealistisch angefühlt hat und so einfach so furchtbar aussah. Ich finde tatsächlich auch in dem ersten Shot, wo Martin Freeman in der Maske diesen Wohnwagen aufmacht und das Licht wirklich auf sein Gesicht scheint, man erkennt ihn zu gut direkt am Anfang. Also ich dachte schon so ein bisschen, hä? Okay, also das, was du auch meinst, Wolf, so sollte man das jetzt schon erkennen? Also ist das Teil der Geschichte im Prinzip oder weiß ich nicht. Also am Ende der Twist, der ist dann so, der wirkt nicht ganz doll wie ein Twist.
Okay, mir kam, glaube ich, damals zugute beim ersten Mal schauen, dass ich noch nicht wusste, dass Martin Freeman mitspielt überhaupt. Der ist ja erst später zu sehen und ich hatte den Film mir angemacht und gar nicht so geguckt, wer dabei ist und habe das dann erst irgendwann, als er dann ja nach einer Stunde oder 45 Minuten dann das erste Mal aufkreuzt, da habe ich erst gesehen, ach guck an, da spielt ja Martin Freeman mit. Und deswegen habe ich das halt gar nicht mit den alten Mann in Verbindung bringen können, weil ich es halt noch nicht wusste, dass er mitspielt.
Also ja, aber also ich muss sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich habe auch nicht sofort an Martin Freeman gedacht. Ich wusste zwar, dass er mitspielt, aber ich dachte, und das suggeriert ja auch das offizielle Plakat, dass Martin Freeman, das habe ich dann schnell gerafft, also dass der quasi eine von den drei Geschichten dann als Protagonist dabei ist.
Ja, genau.
Erzählt oder so.
Man sieht auch sein Bild in den Akten am Anfang direkt.
Ja, okay, ja gut. Weißt du, und ich habe mich gefragt, ob unter der Maske des alten Mannes, ob der die Hauptfigur steht, also ob er sich selber als alter Mann, weißt du, ob das keiner war, frag mich nicht warum, aber also da war ich eigentlich mehr, deswegen, also Martin Freeman habe ich gar nicht unbedingt sofort erkannt und ich finde, also da muss ich halt konkret die Frage stellen, ne? Wenn man merkt, so ein alte Leute Make-up, so richtig haut das nicht hin, was würde man stattdessen machen? Also ich habe mich gefragt, wäre es nicht dann vielleicht sogar schöner gewesen, wenn man da einen wirklich alten Schauspieler gecastet hätte, der Martin Freeman vielleicht ähnlich sieht. Und dann, man sieht ihn ja auch ganz lange nicht. Also eigentlich die Klammer schließt sich ja erst am Ende wieder. Da sind wir ja wieder im Trailer und wir sehen ja, wie Martin Freeman quasi sich dann das Latex vom Gesicht zieht. Also jemand herzucasten, der so aussieht und dann am Ende vielleicht doch Martin Freeman kurz zu zeigen mit der Schminke, aber er reißt sich das gleich runter, so dass man gar nicht so, also dass einem der Unterschied zwischen dem echten alten Schauspieler und dem geschminkten Martin Freeman nicht so auffällt. Ich weiß nicht, was die Lösung ist, aber das wäre vielleicht, mal drüber nachzudenken.
Ja, das wäre die bessere Idee, da hast du absolut recht. Man hätte halt einfach den alten Mann zeigen können, der greift sich ins Gesicht und dann schneidet man auf Martin Freeman unter den Maske des alten Mannes.
Ja, genau.
Ne, und schleicht das halt an.
Ja, stimmt, ist noch einfacher, klar.
Genau. Und wisst ihr, woran ich auch denken musste? Habt ihr mal X gesehen? Diesen relativ neuen Film noch? Da sind mit Jenna Ortega ist doch dabei. Ja. Der alte Mann, die alte Frau sind doch auch junge Leute eigentlich.
Ja, stimmt.
Ist auch genauso ein Kack-Make-up gewesen.
Dieses alte Leute-Make-up. Also wirklich, das sind so meine zwei Probleme. Zum einen sieht das einfach nie so richtig gut aus und zum anderen fange ich dann an, drüber nachzudenken, wer sich drunter versteckt. Und dann bin ich gar nicht mehr so richtig empfänglich für die eigentliche Geschichte, weil ich probiere, cleverer zu sein als der Film und weil ich ganz früh schon den Twist für mich rausfinden will. Und deswegen war meine Theorie, was ich da in meinem Filmtagebuch geschrieben hatte, vielleicht hätte das als Theater, in einem Theaterstück echt besser gewirkt, weil die Künstlichkeit der Szenerie, dieses Artifizielle, das ist im Theater natürlich nochmal auf die Spitze getrieben, so dass dir dann jemand, der auf alt geschminkt ist, vielleicht kaufst du das einfach in dem Kontext eher ab und machst dir gar keine so großen Gedanken. Du denkst dir, ja gut,
ja, das glaub ich auch.
Der hat halt viel Theaterschminke im Gesicht.
Na gut, okay, springen wir ein bisschen vor. Wir kommen zu unserer ersten kleinen Geschichte und zwar ist das Fall 1 Tony Matthews. Da besucht er ja diesen Mann, so Mitte 50 würde ich sagen, in einer Kneipe, in einem Pub und der hat was zu erzählen, was ihn wirklich fertig macht oder gemacht hat. Und dann sehen wir ja auch das, was er erzählt. Ne? Also erst will der ja sich nicht interviewen lassen, der ist ja auch oft relativ pissig ihm gegenüber, ne, weil er ja auch Fragen stellt, sind sie verheiratet, haben sie Kinder. Da habe ich mir aber auch gedacht, was willst du denn auch alles wissen von ihm, ne? Also wirklich, da geht er sehr privat, ne, dafür, dass er ja eigentlich nur erzählen will, was ihm passiert ist. Naja gut, dieser Mann ist Nachtwächter in irgendeiner Halle, also wirklich aber auch leerstehenden Gebäude, ne, also so wie so eine Lagerhalle. Und da ist er drin am Arbeiten und trinkt ja dann auch da dann seinen Tee und hat ja mit Walkie-Talkie Kontakt zu einem Russen, der ja wohl ein Kollege ist, der irgendwo ein bisschen weiter auch als Nachtwächter arbeitet. Und der erlebt ja dann dort recht schnell recht gruselige Sachen. Möchte einer von euch drauf eingehen oder soll ich das machen?
Ich finde ganz kurz, wo du gerade das mit dem Russen erwähnst, am Anfang, wo Goodmans Charakter mit ihm redet. und erstmal so ein paar Sachen ausfragt, da merkt man schon, dass der Charakter von diesem Tony auch leicht rassistisch unterwegs ist, so wie er seine Äußerungen macht. Und das merkt man halt auch über das Walkie-Talkie-Gespräch, dass der sehr abwertend gegenüber diesen Kollegen spricht.
Genau.
Aber dann, als halt diese ganze Scheiße passiert und Angst bekommt, redet er auf einmal so, hey, alles gut, mein Kumpel, so auf so einer Ebene. Ich mochte diesen Switch irgendwie ganz gerne. Und zu dieser Halle, ich glaube, selbst wenn da jetzt keine Geister rumschwören würden oder sonst irgendwelche Scheiße, das ist schon mal ein richtig ekliges Kacksetting. Also ich würde da nicht aber unbedingt alleine unten im Dunkeln, wie, was weiß ich, wie tief unter der Erde irgendwie rumhocken. Ich weiß nicht mal genau gerade mehr, was das überhaupt für ein System war.
Das kann ich auch nicht sagen, aber es war wirklich mega, mega gruseliges Setting, ne? Also das ist, hält dich noch viel schlimmer, als wenn du irgendwo Nachtwächter in der Pathologie bist oder so, ne? Weil da ist also irgendwo in der Leichenhalle, wie bei Nightwatch. Da halte ich das in diesem Lagerhalle dann für noch schlimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe mich gefragt, warum denn nicht die ganze verdammte Nacht das Radio anhat? Also wie kann man denn da in Stille alleine wie Stunden, was hat er gesagt? 8, 9, 10 Stunden geht seine Schicht. Ich dachte, Alter, ich würde sowas von, ich würde mich versuchen, mit Büchern abzulenken. Ich würde die ganze Zeit Radio hören oder so. Oder genau, einen kleinen tragbaren Fernseher anmachen oder sowas. Also das, ja, also das Setting. Und das ist vielleicht einer der Pluspunkte des Films. Und hast du ja auch gesagt, Alex, also die Gruselszenen, die fandst du ja irgendwie auch einigermaßen überzeugend und mitreißend. Und das ist schon wirklich schick inszeniert, muss ich auch sagen. Also ich sehe auch nach wie vor natürlich, Kolja, hast du schon recht, also vielleicht hätten es 2 Jumpscares pro Episode weniger auch getan. Das wäre vielleicht noch schöner gewesen. Aber zum Beispiel meine Lieblingsszene aus der ersten Episode ist die, in der mit dem Scheinwerfer so in der Ecke strahlt, auf dem Bett, glaube ich. Und da ist offenbar eine Gestalt, so mit schwarzen Haaren, die so ganz leicht den Kopf bewegt. Man ist sich aber nicht 100%ig sicher. Und man ahnt schon relativ früh, wie die Szene aufgelöst wird. Er guckt halt nochmal genauer hin und strahlt das Licht drauf. Und man sieht, das war nur so ein Wischmob. So.
Richtig,
und
also ja, genau.
Der geht dann so an die Wand, dass es aussieht wie ein Mensch. Aber also würde man dann den Film mal zurückspulen und genau hingucken, also ich glaube, da hat sich tatsächlich was bewegt. Das finde ich aber auch okay. Wir sehen ja auch ein bisschen das aus seiner Wahrnehmung und er ist überspannt und überreizt und so. Und das fand ich dadurch, dass diese Gestalt, die war so weit weg im Bild, dass du wirklich aber nicht ganz genau, du hättest nicht beschwören können, dass da wirklich jemand ist. Und das fand ich schön. Das war zum Beispiel so eine Sache, haben wir auch drüber gesprochen, in unserem Podcast, als wir über Hereditary gesprochen haben, da gibt's ja auch so ein paar Sequenzen, wo du dir nicht sicher bist, ob du in der Dunkelheit da wirklich schemenhaft jemanden stehen siehst oder nicht. Mhm. Und dieses Gefühl der Verunsicherung, also zumindest punktuell bringt das die erste Episode noch einigermaßen gut rüber. Deswegen finde ich schon, ja, die hat einen Schauerfaktor, aber als sie dann endete, und da sind wir wieder bei meinem großen Punkt, da dachte ich mir, okay, und das war jetzt die eine Geistergeschichte, die sich der große Skeptiker nicht erklären konnte. Also ich habe die Logik einfach nicht verstanden, weißt du? Wenn es damit geendet hätte, dass vor versammelter Mannschaft, da sind alle Kollegen, alle Wachmänner, die da arbeiten, und vor versammelter Mannschaft, die sehen alle, wie so ein Geistermädchen aus dem Nichts kommt oder so. Und die beschwören das alle. Und es gibt keinen Gegenbeweis. So hätte ich gesagt, ja, okay, hätte man vielleicht auch faken können. Aber da verstehe ich, das ist schon sehr schwierig, irgendwie, also dass alle so eine Geisterverschwörung, dass die da mitmachen. Warum sollten die das machen und wie haben die das gefaked? Und alle bezeugen es, alle beschwören es. Vielleicht gibt es sogar, weiß nicht, Radio- oder Videoaufnahmen davon. So, dann hätte ich es noch eher abgekauft. Aber es endet ja damit, dass er völlig alleine von so einer geisterhaften Gestalt umarmt wird und dann sind wir aus der Episode raus. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum das ein Stich festerer Beweis gewesen sein sollte als die 8000 Geistergeschichten, die er vorher in seinem Leben schon gehört hat.
Ja, das stimmt.
Also da bin ich schon einfach ein bisschen drüber gestolpert.
Ja, das ist richtig. Da hast du nicht Unrecht. Das ist, weil er ja hier auch wirklich alleine ist, könnte man ja auch immer sagen, das hat er sich eingebildet. Er hat gepennt, vielleicht hat er auch geträumt und meint, es war wirklich passiert. Ne, kann ja auch sein. Ne, also das ist tatsächlich nichts, das jetzt wirklich hieb- und stichfest ist, ne, weil er ja auch alleine ist. Es gibt keine Zeugen. Ihr habt gesagt, ihr würdet da im Fernsehen schauen oder irgendwie, was auch Gott, über Radio hören. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das würde ich da nicht machen können, dem Setting, weil ich da nicht mitbekommen würde, was um mich herum passiert. Ich glaube, ich würde in diesem Kabuff tatsächlich genau wie er sitzen und gar nichts hören. Ich würde, glaube ich, nur meinen eigenen Herzschlag zuhören die ganze Zeit.
Ja, ehrlich, ja, du weißt erstens, du, irgendwie beide Seiten sind wahrscheinlich scheiße, ne? Weil wenn du dir die Mucke anmachst, dann weißt du nicht, ob sich was hinter dir rumschleicht. Wenn du nichts hörst, dann hörst du überall alles und dann wirst du halt langsam wahnsinnig, ne? Beides Kacke, einfach scheiß Arbeit.
Habt ihr mal Nightwatch gesehen?
Ja, klar.
Da gibt's doch diesen Moment, wo er doch auch Musik hört in seinem Kabuff und versucht sich darauf zu konzentrieren und auf einmal schaltet er den Walkman aus und dann hallt die Musik so in den Gang weg, weil er der Meinung ist, ist da was? Ist da was zu hören? War da was? Und genauso wäre ich auch. Ich würde ständig die Musik immer wieder ausmachen, weil ich halt einfach Bammel hätte, dass da irgendjemand draußen läuft, irgendwas, was ich nicht mitkriege.
Und sag mal, wir wissen alle nicht ganz genau, was das für eine Anlage war, die er da bewachte, ne? Das, oder wurde das überhaupt die, also klar, der muss das ja mal erwähnt haben in dem Interview, aber ich weiß es auch nicht mehr. Also ich frage mich, was konkret haben die da eigentlich bewacht? Also das, anders als bei Nightwatch, da geht's ja wirklich um ein Leichenschauhaus und ich kann mir schon vorstellen, also wenn du da nicht jemanden hinsetzt, der aufpasst, dass da irgendwelche besoffenen Idioten irgendwie einbrechen, um da Schabernack mit toten Körpern zu treiben oder so. Und jetzt bei dieser Story hier mit dem Nachtwächter, also da wusste ich nicht ganz genau, okay, warum gibt's da überhaupt Nachtwächter? Wen interessiert dieses alte Bürogebäude? Aber das ist wieder so ein Punkt, da denke ich mir, ja, okay, also abgesehen davon, dass das wahrscheinlich echt erwähnt hat und wir haben es alle nur irgendwie uns nicht gemerkt oder nicht mitbekommen. Aber da komme ich dem Film so weit entgegen, dass ich denke, okay, aber das ist halt irgendwie auch eine Geisterstory und das wird schon Grund haben, weiß ich nicht, vielleicht ist der Besitzer des Gebäudes ist paranoid und will nicht, dass da irgendwelche Obdachlosen sich einquartieren oder so. Also das da habe ich für 2 Sekunden drüber nachgedacht und dann dachte ich, okay, aber also das kaufe ich jetzt einfach, das ist normal.
Aber also im Nachhinein muss man ja auch sagen, so wenn man den Twist dann weiß, dass das alles quasi aus dem zerrütteten Kopf von dem Hauptcharakter in diesem Bett gefesselt entsteht, kann man ja auch argumentieren, dass zum Beispiel auch dieses Haus völlig unwirklich gewirkt hat in der zweiten Geschichte und dass auch das erste einfach so unwirklich dunkel und riesig und so halt wirklich wie so ein Vorzeigebeispiel für so ein Horror-Setting einfach aufgebaut ist, dann kann man vielleicht einfach sagen, dass er das durch seine Gedanken quasi überspitzt dargestellt hat.
Richtig, ja, genau.
Aber also das ist so ein Detail, ich merke ja auch, ihr merkt das vielleicht jetzt schon, ich merke ja auch ganz gerne mal an so kleinen Details rum, aber das ist so eine Sache, da denke ich, okay, nee, also da macht man sich jetzt vielleicht auch mehr kaputt, als es sein müsste, wenn man da jetzt irgendwie auch noch irgendwie so ein bisschen rumnörgelt, was ist das für ein Gebäude?
Das stimmt.
Das ist schon in Ordnung. Also atmosphärisch, so von der Inszenierung her, von der Atmosphäre her, von dem Gefühl der Beklemmung, fand ich tatsächlich, glaube ich, diese erste Episode dann auch schon am stärksten. Wie ist es bei euch?
Oh, interessant.
Das habe ich jetzt schon öfter gelesen tatsächlich. Ja, ich glaube aber auch so, ja, es hat einfach, da kommen einfach Sachen zusammen, ne? Dunkelheit irgendwie, diese Leere, dieses, ich finde vor allem da unheimlich, dass man das Gefühl hat, selbst wenn der jetzt irgendetwas entgegenstehen würde, der bräuchte Ewigkeiten, um aus diesem Komplex erstmal rauszukommen. Der ist da irgendwo tief unter der Erde, irgendwo ganz doll weit entfernt von einem Ausgang. Und ich glaube, diese Beklemmung, die macht es dann irgendwie nochmal schlimmer, weil auch alles so eng ist und kommt wirklich komplett in Schatten gehüllt. Und jederzeit könnte was um ihn herum passieren. Deswegen, ich glaube auch, die erste Episode ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen so die, in Anführungszeichen, gruseligste.
Ich fand die auch sehr gruselig beim ersten Mal schauen, weil es gibt ja diesen Moment, dass er doch wohl was hört, geht raus, guckt sich um und als er wieder zurückkommt, steht seine Kaffeetasse ja dann auf dem Boden in der Tür von seinem Kabuff und nicht auf dem Tisch, wo er sie vorher abgestellt hat.
Das fand ich irgendwie witzig.
Ja, es ist witzig, aber es ist trotzdem auch effektiv, ne? Weil du weißt, ja, irgendjemand war da. Ich bin nur überrascht, warum er das so schnell abtut. Weil in gewisser Weise würde ich da schon Reis ausnehmen direkt, ja? Ich würde ihn nicht wieder hochstellen, die Tasse. Erst recht nicht noch einen Schluck davon nehmen. Also ich wäre da direkt raus.
Totale Paranoia. Ja, also die Szene, die ist mir auch nochmal aufgefallen. Aber also da dachte ich, okay, aber da würde ich mich einfach fragen, so, hä, warum bin ich denn so bescheuert gewesen und habe die Tasse da unten hingestellt, so auf die Schwelle, das ist absolut seltsam, verliere ich den Verstand oder was? Aber ich würde, glaube ich, noch nicht so weit gehen zu glauben, dass es da irgendwie rumspukt. Ich hätte mich nur gefragt, was ich mir dabei gedacht habe und dann mir das so erklärt, ja, unbedacht, irgendwie, keine Ahnung. So, ich ging mit der Tasse Kaffee an den Lippen, ging ich da irgendwie raus aus meinem Kaffeebuff und dann hat mich irgendwas abgelenkt und aus welchem Grund auch immer, ich habe sie dann so abgestellt auf dem Boden, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist zumindest mal eine nette Idee, einen kleinen Schauereffekt zu inszenieren in einer einfachen Kaffeetasse. Das
richtig, ist das stimmt. Aber ich gebe euch insofern recht, dass es wirklich eine gruselige, also ein gruseliges Kapitel ist dieses Films. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch weil er ja dann später dann ja auch Geräusche hört, geht ja in so einen Container rein, wo er ja dann auch später eingeschlossen wird. Geh mir mal nicht zu genau drauf ein, weil die Leute sollen den Film auch noch gucken. Ich finde, wir können dieses Kapitel auch abhaken. Es war für mich ein sehr, sehr guter Einstand, ein sehr guter Anfang in diesen Film, finde ich.
Ja, also gut, man kann natürlich da jetzt irgendwie ewig drüber diskutieren. Die meisten Leute fanden ja die erste Episode tatsächlich auch am unheimlichsten. Ob das dann taktisch so klug ist, das Highlight quasi an den Anfang des Films zu stellen, sodass die anderen Episoden dagegen vielleicht so ein bisschen abknicken qualitativ. Oder ob das gerade eher clever ist, weil du dann mit so einem Bam startest, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Oder vielleicht wäre sie in der Mitte am klügsten gewesen.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber ich horch gerade in mich rein. Und wir reden ja jetzt auch über Episode 2 und so, aber ich glaube, alles, was danach kommt, kann für mich die erste nicht ganz toppen.
Okay, interessant. Kolja, wie ist das bei dir?
Erstmal, ich wollte eben nicht zwischengrätschen, aber ich habe mal noch mal ganz kurz die Liste aufgemacht. Where's the Jump, wo wirklich Timecode-technisch aufgelistet wird, wie viele Jumpscares und wann die auftreten. Ich möchte ganz kurz nochmal sagen, bei der Dichte von diesem Nachtwärter-Episode, Minute 22, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 35 und dann ist die Episode vorbei. Aber ich finde das ein bisschen krass. Also das meinte ich halt so. Also irgendwann kann man es halt dann erwarten. So
ja, das stimmt.
Und das hat der Film leider sehr viel gehabt für mich.
Okay, ja, krass. Das ist mir so gar nicht so klar geworden, weil ich halt einfach durch den gekonnt gesetzten Grusel einfach so drin war, dass ich das nicht so als billigen Jumpscare abgewertet habe, weißt du?
Ja, das ärgert mich manchmal selbst ein bisschen. Ich wünschte, das könnte ich manchmal bei mir abschalten, aber wenn ich das dann so bei ein, zwei Szenen dann so zu nah aneinander irgendwie merke und dann spüre ich so ein gewisses Muster, was so ein Film hat, dann finde ich das immer auf eine gewisse Weise irgendwann anstrengend.
Ja, ja.
Aber ja, ich mochte die erste Episode, glaube ich, auch, ich will es nicht sagen, von der Aufmachung, also von dem Hintergrund am liebsten, aber so von dem Gruselfaktor war die erste Episode auf jeden Fall am weitesten vorne. Und ich verstehe auch, was Wolf meint. Ich glaube, ich hätte die auch wahrscheinlich eher, wenn ich so eine Spannungskurve aufbauen möchte, auch vermutlich eher später angesetzt oder die anderen Episoden halt ein bisschen weiter angezogen.
Okay. Ja, interessant.
Aber es ist natürlich immer schwierig zu sagen, so was würde man machen, was hätte man gemacht, so.
Also ja, klar.
Absolut keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ganz cool gewählt, dass man dann am Anfang schon denkt, so, okay, in so eine Richtung kann es gehen.
Ja, okay, in Ordnung. Also kommen wir zum zweiten Kapitel. Und zwar ist das der junge Mann Simon Rifkind. Und das ist ja, wie alt mag der sein? 17, würde ich so schätzen. 16, 17, noch recht jung, ne? Und den kennt man übrigens auch aus dieser Netflix-Serie The End of the Fucking World. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Es war recht amüsant.
Und er hat eine sehr coole Episode von Black Mirror.
Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Da war auch dabei. Tatsache, ja?
Ja.
Aber Moment, ganz kurz. Ich dachte nämlich auch, dieses charaktervolle Gesicht, das kennst du doch. Welche Episode von Black Mirror war das? Von dem Typen, der erpresst wird, weil er Pornos geguckt hat?
Ich glaube, Shut Up and Dance heißt die Folge, wenn ich
sie noch im Kopf habe. Ja, ich glaube, die war das, ja.
Weil ich finde den Jungen wirklich klasse. Der ist ein wirklich talentierter junger Schauspieler. Also gerade hier, wie er die Angst mimt, nehme ich ihm absolut ab.
Der spielt doch immer Rollen in die Richtung.
Ja, irgendwie also
er
schon.
Er ist immer dieser Charakter, aber er macht diesen Charakter halt auch einfach wirklich gut, leider.
Das ist wirklich wahr. Er kommt ja bei dem jungen Mann an, der lässt ihn rein. Und was ich hier schon so klasse finde in dieser Episode, ist, dass der direkt nach oben verschwindet, anstatt darauf zu warten, dass der Mann ihm folgt. Ja, aber er geht einfach schon weg. Und dann gibt's ja diesen Moment, vielleicht habt ihr das vor Augen, dass er doch in die Küche guckt und sieht seine Eltern, die doch aber bewegungslos einfach an der Anrichte stehen. Und bevor er irgendwas sagen kann, ruft ihn ja der Simon von oben. Und das finde ich schon wirklich so echt klasse. Und als er sich ja dann wegdreht, knallt die Tür auf einmal zu, wo man sich denkt, oh shit, wer war denn das jetzt auf einmal? Und das finde ich schon sehr gut gesetzten Grusel und ist halt unheimlich unbehaglich, finde ich. In diesem Haus, es ist sowas von unbehaglich, obwohl es draußen Tag ist, ne? Darf man nicht vergessen, es ist nicht mal Nacht. Ne?
Ich glaube auch tatsächlich so, dieses Haus an sich war mein Lieblingssetting aus dem ganzen Film.
Ja, meins auch.
Weil da alles so merkwürdig wirkt. Und ich war fast dann so, als die Geschichte dann in eine andere Richtung ging, war ich so, ich möchte irgendwie mehr in diesem Haus sehen. So.
Ja, richtig, ja.
Weil ich mochte, dass sich das alles so krass unwirklich schon angefühlt hat. Wobei ich dann nochmal gedacht habe, so, boah, ey, also als der Typ würde ich, glaube ich, jetzt schon einfach mal gehen. Aber da er ja der große Skeptiker sein soll, kaufe
genau.
Ich das ab. Aber irgendwie das ganze Setting, auch das mit den Eltern, dass sie so komisch da stehen und mit den Bildern und alles ist irgendwie so leicht Silent Hill-mäßig irgendwie in so einer anderen Dimension. Irgendwas ist gerade weird. Also da hätte ich auch mehr gerne mehr von gesehen von dem Haus.
Also allein das, wirklich allein das Bild von den beiden Eltern, die mit dem Rücken zur Kamera irgendwie da so die vor der Wand stehen und auch nicht reagieren und sich kaum bewegen oder zumindest sieht man fast gar keine Bewegung.
Das und die Spüle läuft irgendwie, ne?
Und die Spüle läuft und das ist alles, also genau wie ihr sagt, das ist total unwirklich, es ist sofort instant bedrohlich, weil, weil du, das ist so ein unnormales Verhalten von Menschen. Du weißt sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Die sind seltsam, die sind komisch. Und ich dachte eben, aufgrund dieser unwirklichen Atmosphäre, ich dachte, dass die Story auf den Twist hinausläuft, dass die Eltern und vielleicht der Junge, dass das alles Geister sind, dass die alle tot sind oder so, weil, während des Gesprächs klopft es ja auch an die Tür und der Junge schreit wie, nee, lass uns in Ruhe, ne? Und ich dachte, also er reagiert auch gar nicht. Wir sehen nicht, wer überhaupt an die Tür geklopft hat. Genau. Und ich dachte wirklich, das wird so eine klassische, in Anführungszeichen, Geistergeschichte in so einem verfluchten Haus. Und deswegen, Kolja, ich weiß, was du meinst. Ich hätte es vielleicht auch cooler gefunden, wenn sie die Spannungsschraube im Haus noch bis zum Anschlag aufgedreht hätten. Aber ich finde es auf der anderen Seite dann aber auch wieder erfrischend, dass die Story wieder auf einmal was völlig anderes erzählt und in eine ganz andere Richtung abdriftet, als ich das so erwartet hätte. Deswegen, ich sitze da irgendwo zwischen den Stühlen, was das
angeht. Ja, ich glaube, so ein richtig guter Kompromiss wäre gewesen, wenn am Ende noch so eine, praktisch wie so eine kleine Schleife am Ende, noch dann so eine Explosion in diesem Haus hast. Weißt man, du, dass die Geschichte am Anfang des Hauses dann halt, wie diese Fahrt stattgefunden hat. Und dann hast du aber noch so ein Endcut Richtung Haus, was das da noch mal irgendwas Merkwürdiges passiert, bevor er das verlässt. Weil das verlässt er ja quasi offscreen.
Wow, oder ja, das vielleicht am Ende, dass die Kamera noch mal am Küchenfenster des Hauses langsam lang fährt und da stehen dann diesmal drei Gestalten mit dem Rücken. Also der Junge auch, so weißt du, der ist dann irgendwie.
Ja,
auch
genau, weil angeblich ist jemand oben, aber er hatte jemanden gesehen und so. Also ich glaube, irgendwie diesen Weg aus dem Haus, den habe ich leider im Film vermisst, so, weil das hätte noch mal für ordentlich große sorgen können.
Alright, ja.
Weil er geht ja nach oben, weil er, also noch einen Stock höher geht er ja, weil er ja meint, da was zu hören. Da sieht er ja auch jemanden laufen. Und dann erscheint Simon ja auf einmal direkt hinter ihm auf der Treppe. Ja, der, also wie, wo kommt er auf einmal her? Und sagt dann, hier lang. Und dann gehen sie runter, gehen ins Zimmer und dann macht er die Tür zu, schließt die auch ab. Und dann gibt's ja dann diesen Moment, dass er doch dann erzählt, dass er irgendwie nicht mehr der gleiche Mensch ist wie damals und was er da erlebt hat, kann er nicht vergessen. Und dann sagt doch aber auch dann er noch zu ihm, dass es hier ja bitter, also extrem heiß ist in seinem Zimmer. Ja, er mag es ganz gerne, wenn es so heiß ist. Und der, also ich weiß nicht, ob ihr das auf Englisch geguckt habt, aber die Art, wie der auch spricht, ne, der hat so ein konstantes Schaukeln, so ein Bippern in der Stimme. Also das macht er wirklich super. Es ist halt nur leider für mich doch sehr schwer zu verstehen. Also amerikanisches Englisch verstehe ich wirklich gut, aber britisches Englisch habe ich echt teilweise meine Probleme. Wie geht's euch da?
Also bei dem Film hatte ich jetzt keine übermäßig großen Probleme, muss ich sagen. Ich bin da mittlerweile auch so, wenn ich da jetzt nicht absolut jedes Wort verstehe, wenn mal irgendwie was verschluckt wird oder so. Also es wäre schon ein extrem unglücklicher Zufall, wenn genau dieses eine Wort, was ich nicht ganz verstanden habe, akustisch, wenn das unfassbar entscheidend für den Plot
ist. Ja, das ist wahr,
So, ich lasse mich davon gar nicht mehr so krass irritieren. Wenn ich so fast alles verstehe und nicht ganz alles, dann ist das meistens okay. Und also ich will jetzt hier nicht nochmal die Diskussion um O-Ton versus Synchronisation aufmachen. Und ich finde auch das Argument, wenn man nicht alles versteht, das verleidet einem schon den Filmgenuss und deswegen vielleicht lieber synchronisiert gucken, kann ich alles nachvollziehen. Ich finde aber bei Komödien und bei Horrorfilmen, da tue ich mich wirklich schwer, nicht den O-Ton zu gucken. Dieses Bibbern in der Stimme und so, das kommt natürlich im Original, wirkt das nochmal viel authentischer, weil wir wirklich das Originalzittern von der Originalstimme des Schauspielers hören. Da wird nicht irgendjemand mit einer anderen Stimme drüber gesetzt, sondern wir hören, wie er atmet, wir hören seine Panik, seine Angst, seine Beklemmung. Wenn man sich reinhört, dann glaube ich, dann geht Ghost Stories im Großen und Ganzen schon klar.
Das stimmt, ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da hatte ich auch schon Schlimmeres. Ich glaube, ich bin aber auch mittlerweile sowas so britisches und schottisches Englisch und sowas angeht. So habe ich früher sehr krass Probleme gehabt. Mittlerweile so viel in die Richtung geguckt, dass es schon besser geht. Und ansonsten kann man ja immer noch mal mit Untertiteln gucken. Hier, kleines Beispiel. Wir haben letztens Monkey Man im Kino geguckt. Da hatte ich teilweise eher Probleme bei dem indischen, englischen Misch irgendwie so. So mit dem Akzent manchmal. Also da finde ich sowas dann halt manchmal ein bisschen krasser. Aber ich glaube tatsächlich, das ging eigentlich ganz gut klar, fand ich.
Okay. Ja, es gibt ja diesen Moment, dass doch Goodman doch dann fragt, wer dann oben noch ist. Und dann sagt er doch, ja, hier, hier ist keiner mehr. Ja, wir sind alleine. Nee, da war doch aber oben einer, der gelaufen ist. Und wie er dann doch so sagt, nein, da ist keiner. Wollen Sie gucken gehen? Und dann macht er die Tür auf und hält doch dann die Tür so auf. Und da ist nur diese Schwärze dahinter, ne? Und das, und er merkt so, nee, das, ich will, glaube ich, doch nicht raus. Und sagt, nee, ist schon in Ordnung. Und wie er dann die Tür wieder zumacht, abschließt. Und du hast es gerade erwähnt, in dem Moment wird geklopft. Und er sagt, gehst du bitte, wir wollen hier reden. Und dann geht er aufs Bett und dann meint er doch dann, ich weiß, dass du noch da bist. Yeah. Und dann gehen dann erst Schritte weg. Also es ist so unheimlich, so unangenehm, ne? Oh, ich würde da so raus wollen. Das ist wirklich richtig, richtig, aber sehr, sehr, sehr gut und überzeugend gespielt und auch ja, kameratechnisch toll eingefangen, weil es halt wirklich so ekelhaft ist, ne? Also ich würde da raus wollen.
Ja, und da finde ich vor allem cool, dass man dann in dem Hauptcharakter schon so ein bisschen merkt, dass ihm das, dass selbst ihm das so als jahrelanger Forscher des Übernatürlichen oder die Banker quasi, dass dem auch ins Gesicht geschrieben ist, dass er das alles hier gerade auch sehr merkwürdig findet.
Das stimmt, ja. Das sieht man ihm an, genau. Sonst hätte er ja ohne Probleme aufstehen können, ne?
Genau, sonst wäre er rausgegangen. So das, genau. Das, was du sagst, mit dieser Schwärze, so dieses, so, er war selbst so, nee, ich glaube nicht, ich bleib einfach mal sitzen.
Richtig. Und er belässt es ja auch dabei, weil er hat ja oben jemanden definitiv laufen sehen. Und er sagt mehrfach, nein, da ist keiner. Und er tut es damit jetzt ja auch ab, ne? Also er will gar nicht mehr danach fragen. Also vielleicht ist er einfach heilfroh, wenn er raus ist.
Ja, das glaube ich auch.
Jedenfalls erzählt Simon ja dann von seinem Problem. Und zwar, dass er seinen Fahrschultest, also Führerscheintest, die Prüfung, die hat er nicht bestanden, hat aber Angst gehabt vor seinem Vater und hat behauptet, er hätte bestanden und ist dann aber auch ohne Führerschein Auto gefahren. Das ist auch nicht die klügste Idee, ne? Also muss man schon sagen. Also ein Verbrechen begehen, nur weil man Angst hat, seinem Vater was nicht zu beichten, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so die klügste Idee.
Am Telefonat so dieses so, du hast es mit dem belogen und mit der Schule und mit dem. Was kommt als nächstes, dass du den Führerschein doch nicht geschafft hast?
Ja,
so,
richtig.
Das sucht jemand zu verstecken, er sagt nur so, fuck.
Das stimmt, das war klasse, weil das ist ja so dieser Moment, er erzählt ja jetzt seine Geschichte, er ist mit dem Auto von der Party, ist auf dem Weg zurück, sein Vater ruft ihn an und ich bin mir nicht ganz sicher was, aber er sollte irgendwas wegschicken, irgendwelche Akten, das hat er nicht gemacht und sein Vater dreht durch am Telefon, du hast es gerade so schön gesagt, das hast du nicht gemacht und das hast du auch nicht gemacht, was kommt denn als nächstes, dass du nicht den Führerschein bestanden hast, das war wirklich super und wie er dann so richtig zusammen zuckt in dem Moment. Das fand ich klasse. Letzten Endes ist es ja so, dass sie ja irgendwie dreimal oder so getrennt werden, also die Verbindung bricht ab und sein Vater geht ja immer davon aus, dass er einfach auflegen würde und der wird ja immer böser und böser und total am Rummotzen. Wenn du noch einmal auflegst, dann schwöre ich dir. Naja, und dann passiert's ja plötzlich, dass er jemanden überfährt oder etwas überfährt und wie er da auch schreit und reagiert und bremst und ruckzuckt und das finde ich schon gut gespielt. Das ist ein echt guter Schauspieler, der Typ, das muss man echt sagen.
Also er hat sich auf jeden Fall echt voll in die Rolle geworfen. Also da würde ich ihm auch absolut nichts vorwerfen. So die Anspannung, die Beklemmung, ein bisschen zu Panik und der Schock, irgendwas überfahren zu haben mitten in der Nacht. Genau. Und dann in dem Moment rasen ja auch alle diese Gedanken durch den Kopf. Scheiße, ich habe auch nicht mal einen Führerschein. So, jetzt sitze ich richtig in der Tinte. Jetzt habe ich meine Eltern noch weiter enttäuscht. Ich habe vielleicht gerade jemanden totgefahren. Oh mein Gott, das ganze Leben ist jetzt zusammengebrochen. Also kam schon echt ganz gut rüber, fand ich auch.
Ja, das hat er wirklich gut gemacht.
Und ich finde vor allem, das ist irgendwie die eine Episode, die auch dann so ein bisschen Kontrast bietet zu der ersten, die komplett auf Horror ging. Da war ja auch kaum was irgendwie lustig dran oder sowas, sondern es war halt eher einfach nur so der atmosphärische Horror. Und ich finde die zweite Episode, die hat überraschend sehr viele lustige Momente einfach drin. Also, wie gesagt, das halt mit dem Führerschein und dass der Vater irgendwie die ganze Zeit immer denkt, dass er auflegt, auch wie einfach Sachen geschnitten sind, als dann dieses Ziegenwesen oder was das ist, dieser Satan, als er dann mit diesem Hardcut irgendwie drauf geht, mit diesem ultralauten Jumpscare-Sound oder wie auch immer. Und auch wenn sich das Vieh dann irgendwie bei ihm reinsetzt und er einfach so, nö, ich geh raus. Das
ist, ja, genau.
Also, da musste ich tatsächlich auch sehr lachen. Das war eine lustige Szene.
Ja, das stimmt. Das war schon recht amüsant. Er fährt ja nämlich dann weiter. Er begeht ja Fahrerflucht, weil er sieht ja dieses komische Wesen, was er da überfahren hat und fährt weiter. Und natürlich macht das Auto aber dann schlapp. Da ist die Elektronik dann nicht mehr in Ordnung und da hat er halt eine Panne. Und er hat aber dann auch keinen Empfang, also ist er gezwungen, das Auto zu verlassen und er ist ja wirklich im Wald bei Dunkelheit, ne? Sag mal, ihr müsst mir mal kurz helfen, hattet ihr nicht auch das Gefühl, als er ausgestiegen ist, dass sein Beifahrersitz aussah, als würde da jemand sitzen?
Ja.
Oh, ich habe so einen Schreck bekommen.
Ich dachte tatsächlich, da sitzt jemand.
Ich auch. Ich dachte, das ist wie so eine Frau, die die Haare vorm Gesicht hat.
Ich dachte auch irgendwie so eine Person mit so einem Hoodie tatsächlich.
Ja, genau. Also das fand ich echt total gruselig. Ich dachte mir gestern noch so, scheiße, das hast du beim ersten Mal gar nicht gesehen, vor ein paar Jahren. Aber dann habe ich später gesehen, das ist tatsächlich nur der Sitz, der so geformt ist. Also saß da keiner. Aber ich war im ersten Moment total erschrocken gestern. Lustiger Untertitelfehler ist hier übrigens eingegangen. Er ist doch dann draußen und sucht doch nach Empfang. Und im Untertitel sagt er nämlich dann scheiß Auto, während er auf sein Handy guckt. Und ich denke so, warum sollte er scheiß Auto sagen? Das macht doch gar keinen Sinn, weil er guckt ja in dem Moment so aufs Handy. Und was er halt sagt im Englischen ist fucking O2. Also scheiß O2, sagt er. Weil er keine
hervorragend, großartig.
Ja, nicht Automobile, ne? Also O2. Aber in der deutschen Version sagt er tatsächlich O2. Ne? Also da haben sie schon richtig, ja, beim Untertitel sagt er scheiß Auto.
Ja, ziemlich gut. Ja, und das mit dem, dass man sich nicht sicher ist, ob man da jemand oder etwas auf dem Beifahrersitz sitzen sehen. Und das ist vielleicht dann doch wieder ganz schön, dass dieser Film es schafft, dieses Motiv oder das Thema trau deinen Augen nicht. Ne? Der große Reveal am Ende kommt ja noch. Die Realität ist nicht die, die wir glauben, dass sie es ist. Und das wird ja immer wieder so eingesprenkelt. Und ich meine, das sind einfach so Sachen wie bei der ersten Geschichte mit dem Wachmann da. Das sind einfach Szenen, sowas zieht doch fast immer, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du da irgendwie was gesehen hast. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, und für mich persönlich, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, das sind auch weitaus stärkere Szenen als eben diese Jumpscares. So, weißt du, weil so ein Jumpscare, ja, der löst so eine Szene auf. Es gibt immer, das ist so binär, es ist so klar, so das ist der Schock. Und danach, und deswegen sieht man ja so oft, guck mit deinem Freundeskreis einen echt gruseligen Film, es kommt ein Jumpscare, alle zucken zusammen und erschrecken sich, aber danach fangen alle an zu lachen und geben sich High Five, weil die Stimmung, die ist sofort aus dem Film gewichen, wie Luft aus dem Luftballon, den man angestochen hat. Und deswegen finde ich es immer so cool, wenn ein Film sich traut, so eine Szene einfach nicht mit einem Jumpscare zu beenden, sondern einfach so nachzittern zu lassen. Wie halt die Eltern im Haus in der Küche, die mit dem Rücken zur Kamera stehen. Und du weißt nicht, was das soll. Und das macht es viel unheimlicher, als hätte sich die Mutter schnell umgedreht zur Kamera mit so einem verzerrten Gesicht und so gemacht. Das ist einmal ein Schock, aber danach bist du mehr genervt. Ja, und deswegen fand ich die Szene mit der Gestalt oder vielleicht auch nicht auf dem Beifahrersitz fand ich auch wieder ziemlich stark.
Stimmt, das war super. Da ist mir kurz das Herz stehen geblieben gestern. Ich dachte so, oh mein Gott, da sitzt doch jemand. Ich konnte es gar nicht fassen. Das war wirklich mega. Naja, er geht ja dann raus und ruft doch dann aber auch den, weil er doch dann endlich empfangen hat, den Pannendienst an. Und dann ist doch der Typ so scheiße freundlich, ne? So, hallo, hier ist der Pannendienst. Wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie der so und so? Geben Sie mir Ihr Kennzeichen. Und das gibt er ja dann auch durch. Und dann sagt er dann doch Rifkind und dann korrigiert er doch Rifkind. Und dann erzählt er dann, dass er halt am Auto ist, dass er halt im Wald ist. Und ja, wir sind zwischen 10 und 45 Minuten bei Ihnen. Vielen Dank, Mr. Rifkind. Und dann sagt er wieder, Rifkind. Weißt du, ich finde das so klasse. Das ist so ein kleiner Punkt. Aber ich finde das super, dass der, obwohl er sich die Hose voll scheißt, weißt du, bis zum Kragen hoch, dass er trotzdem immer noch seinen Namen korrigiert. Weißt du, das zeigt halt einfach, wie da was für eine Spannung er ist. Ich finde es eigentlich total lustig. Das finde ich super.
Das hat er vor allem auch sehr oft in seinem Leben bestimmt schon gehört, ne? Leute, die ihn falsch aussprechen. Und deswegen, egal wie groß die Angst und die Anspannung, genau, und die Panik vielleicht sogar ist, aber das ist so ein Automatismus, jemand hat schon wieder meinen Namen falsch ausgesprochen und den, ohne drüber nachzudenken, korrigiere ich den.
Richtig, richtig.
Also meine Lehrerin in der Berufsschule hat konstant Kolja gesagt.
Oh, shit, ja.
Ich habe jeden Morgen habe ich ihr gesagt, dass ich Kolja heiße. Die so, ah ja, sorry, mache ich nächstes Mal richtig. Und sie hat es aber das ganze Jahr falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein Angriff auf meine Person war, aber ficken ja, sie sich Frau, Punkt, Punkt, Punkt.
Sie wollte dich psychologisch endgültig zugrunde richten. Wie es vielleicht auch das Ende der zweiten Episode getan hat mit dem seltsamen, ja, was sehen wir, was passiert denn? Da ist eine Kreatur, ein Waldgeist, Walddämon, Waldgott? Was passiert da?
Naja, es sieht aus wie so ein Ziegendämon, oder?
Genau, so wie halt eigentlich der Teufel immer dargestellt wird, ne? So Verbindung aus so Ziege und Dämon halt, ne? Also, oder Teufel mit Hörnern. Ja, das ist ja halt doch schon ein ganz altes Bild, wenn wir mal an The Witch denken, zum Beispiel an den Film. Ne? Das ist ja nur nichts Neues, ne?
Also glaubt ihr, das war wirklich der Teufel?
Ja, wenn man bedenkt, die Geschichte ist ja nicht wirklich passiert, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nur in seinem Kopf. Ein Teufel oder ein Dämon ja auf jeden Fall. Aber der Teufel würde ich jetzt nicht sagen. Ja, es ist, da kommt ja dieser Moment, wie du das ja sagst. Er sitzt ja im Auto, nachdem er ja angerufen hat, und fängt ja auch an zu weinen, weil er ja auch meint, was habe ich getan, was habe ich getan, was habe ich getan? Ich meine, jetzt hat er echt eine Scheiße. Und dann ein Poltern am Fenster. Und dann er auch neben ihm am Fenster erscheint ja was. Und dann kommen wir zu dem Moment, wo du gerade gesagt hast, wo man halt eindeutig hört, dass sich jemand ins Auto setzt hinter ihn und ihn ja auch dann anfasst an den Schultern. Und dann, ne, und dann sagt er es doch, glaube ich, bleib noch oder irgendwie so. Und dann tobt er ja dann aus dem Auto raus und sagt, ich bin weg. Und so. Das war wirklich sehr amüsant. Das war super.
Die Szene fand ich sehr lustig tatsächlich.
Ja, und dann rennt er ja einfach gegen so einen alten, umgefallenen Baumstumpf, ne, also so mit Wurzeln. Und das Ding kommt ja dann auf einmal irgendwie zum Leben regelrecht. Ja, also das muss man sich angucken, ne, das kann man alles gar nicht genau erzählen. Dann ist die Geschichte aber auch vorbei, ne? Und dann sind wir auch nicht einmal mehr wieder bei ihm zu Hause. Du hast es ja vorhin gesagt, ne?
Genau, also im Prinzip ist das Ende dann, dass wir wieder zu Goodman heißt der Hauptcharakter, ne? Ich vergesse den Namen die ganze Zeit. Ja, Goodman. Ja, dass wir wieder zu Goodman springen, wie er dann zu diesem Ort hingefahren ist. Und das auch wieder bei Tageslicht. Das heißt, es ist wirklich so ein Sprung von einem Tag, vermute ich mal, dass es ein Tag war.
Ja.
Und der dann halt selbst diesen Ort quasi inspiziert. So, und sieht dann irgendwie dann auch so einen komischen eingefallenen.
Ja, stimmt, genau.
Ich weiß nicht, ob da dieser Baum stand oder ob das einfach nur so ein Berg aus Dreck ist, aber.
Nee, da stand der Baum. Das ist die Wurzel des umgekippten Baumes.
Ja, okay.
Genau, er guckt sich diese Location an, weil der Simon sagt ihm das, wo das war, und er fährt hin, um halt zu gucken, was hier passiert ist, was kann er gesehen haben. Und er guckt sich ja auch diese Wurzel von unten, also der Baum ist ja umgekippt, ne? Und wir sehen ja das untere der Wurzel, und da meint er ja auch irgendwie so eine Art Kopf zu erkennen raus. Und dann ist ihm klar, ja gut, der Junge, der hat sich die Hose voll geschissen und hat halt einfach Dinge gesehen, ne, so um den Dreh, ne? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Aber also generell, findet ihr das Ende der zweiten Episode dann damit befriedigend, oder weil wir eben nicht die Klammer zurück zum Haus schlagen, fehlt euch da was?
Geht mir genauso, wie du sagst.
Ja, leider fehlt mir auch ein bisschen, ja.
Ja, es wäre okay, schön gewesen, mehr zu sehen. Also mir hat, das sage ich jetzt auch, also diese zweite Geschichte mit dem Jungen gefällt mir am besten von den drei Geschichten. Das ist einfach von diesem Unbehagen in diesem Haus und die Geschichte dann in dem Wald und so, dass er dann aussteigen muss oder keinen Empfang hat, das finde ich halt einfach schlichtweg klasse. Das ist konstant spannend, gruselig erzählt, würde ich mal so sagen.
Okay, also warte, ich rechne in meinem Kopf mal ganz kurz nach. Wir haben jetzt damit drei Votes abgegeben. Das heißt, die Logik gebietet es, dass niemand von uns die dritte Episode am stärksten findet, in der dann endlich mal Morgan Freeman auftaucht, Martin Freeman taucht endlich auf und der spielt so ein Bankier oder was? Oder irgendjemand, der offenbar sehr viel Kohle hat. Und
vielleicht ein Broker oder sowas, ja.
Vielleicht ein Broker, irgendwie sowas. Recht viel Kohle hat er und er erwartet die Geburt seines Kindes, dann kommt es aber zu seltsamen poltergeistartigen Erscheinungen. Also im Kinderzimmer bauen sich auf einmal Spielklötze in Sekundenschnelle vor ihm auf. Dinge werden bewegt, die sich eigentlich nicht hätten bewegen dürfen. Und die Geschichte nimmt ja dann auch tatsächlich ein, also so gesehen fast schockierendes Ende, in dem sich Martin Freeman völlig überraschend für den geschockten Goodman und für uns als Zuschauer mit der Shotgun selber den Kopf wegbläst. Habe ich beim ersten Gucken so nicht kommen sehen. So.
Nee, also das sieht man doch auch nicht. Wie habt denn ihr da reagiert? Also als ich das zum ersten Mal geguckt habe, also muss man so sagen, also genau, es ist ja so, dass er zu Hause ist und seine Frau ist im Krankenhaus hochschwanger. Und er erwartet ja, dass sich gemeldet wird, dass er sie ja wohl abholen kann oder so oder was auch immer. Und dann fängt es ja aber an bei ihm im Haus zu ganz komischen Vorkommnissen. Also du hast es gerade gesagt, er geht in das Kinderzimmer, guckt sich so die Windeln an und dann fliegen die auf einmal in die Luft und es baut sich irgendwas auf, das konnte ich gar nicht erkennen, was das überhaupt ist.
Das waren Spielklötze, glaube ich.
Waren das Klötze? Okay, das habe ich
glaube, das waren einfach so Spielklötze, ja.
Okay, für mich wirkte das eher wie so etwas, was man aufpustet. So eine Figur, weißt du, die du, wenn du sie aufpustest, aber dann so aufgepustet in nur einer Sekunde so.
Das war so hier so Babypuder und sowas und Tabletten und so ein Schnuller und so. Das waren irgendwie so
eine Vitamin, okay.
Also was sich so getürmt hat.
Genau, ja, es haben genau. Sachen gestapelt auf einmal. Okay, ja, okay.
Also kann ich die ist sehr cool, die Szene. Ich finde, die ist cool inszeniert. Also einfach visuell sehr schön.
Ja, das stimmt. Also mir hat es auch wirklich sehr gefallen. Und da hatte ich auch, sage ich auch ganz ehrlich, wirklich die Hosen voll beim ersten Mal schauen, weil ich gucke ja mit Kopfhörer, ne? Nicht mit Surround oder so. Ich habe das wirklich auf dem Ohr und dann höre ich dann oft, wenn man dann gar nichts hört, eher meinen Puls, ne, als den Film, wenn es dann ruhig ist. Und da sink ich dann schon immer manchmal mehr und mehr und mehr dann ein in meiner Couch. Und hier hatte ich schon ordentlich die Hosen voll auch bei der Szene. Das war super, super klasse inszeniert.
Was ich interessant finde, die Geschichte fängt ja an, dass die auf so einem Feld zusammen reden und Martin Freemans Charakter nimmt sich halt irgendwann einfach diese Shotgun und es wird auch gar nicht groß darüber geredet, warum er die denn jetzt überhaupt mit sich nimmt, so, wofür. So, und das,
stimmt.
Man schaltet immer wieder hin und zurück zwischen der Geschichte und den aktuellen Begebnissen. Ich fand es am Ende dann interessant, dass es nicht ganz sicher war, ob er von Anfang an als Ziel gesetzt hat, sich zu erschießen. Weil er redet ganz normal mit ihm und sagt er irgendwie noch so, ich habe irgendwie rausgefunden, dass das Leben irgendwie einen Sinn auch haben kann. Und dann guckt er so ein bisschen irgendwie an ihm vorbei, ganz geschockt plötzlich, und dann erschießt er sich. Also man sieht auch gar nicht, was er sieht oder ob er überhaupt irgendwas sieht. Aber es wirkt so, als hätte er erst die Entscheidung da getroffen gerade.
Ja, also genau, dieser geschockte Gesichtsausdruck, der spricht ja dafür, dass es nicht Teil des Plans war. Also beim ersten Gucken, mir war schon klar, dass irgendwas mit dieser Shotgun passieren muss. Also, dass irgendjemand von den beiden zu Tode kommt, das war jetzt nicht unbedingt die große Überraschung, weil sonst würdest du so ein wichtiges Story-Element wie jemand von den beiden hat eine geladene Shotgun, würdest du ja nicht inszenieren, wenn du nicht auf irgendwas hinaus willst. Aber der Freitod dann von Martin Freeman, also die Plötzlichkeit, also die sind mitten im Gespräch und er sieht irgendwas und ne, bevor wir als Zuschauer auch nur reagieren können oder uns fragen können, Moment, was passiert, kommt jetzt ein Jumpscare, springt irgendwas von der Seite ins Bild oder was, ist hinter seiner Schulter, zack, ballert er sich schon den Kopf weg. Deswegen, nö, also ich fand's auch tatsächlich überraschend und also ich glaube, dass das nicht geplant war. Vielleicht hat er sich im Vorfeld mit dem Gedanken getragen oder damit gespielt, sein Leben zu beenden.
Man denkt ja auch eigentlich, dass er jagen will. Ne, das ist ja so eher so das, also zumindest dachte ich das, dass er sich die Knarre geholt hat, weil er jetzt Goodman zum Jagen mitgenommen hat. Also der ist eigentlich auf der Suche nach Hasen, keine Ahnung, Rehen, was auch immer er da jetzt gerade
jagt. Oder Fasanenjagd oder sowas.
Ja, genau, irgendwie sowas. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass da jemand zu Tode kommt. Damit habe ich nicht gerechnet.
Na, okay.
Also, bevor das ja kommt, ist es ja nachts und er hört ja Geräusche und er geht ja dann nach oben ins in das Kinderzimmer rein und ich sage euch ganz ehrlich, das ist wirklich richtig gruselig, das war richtig scary für mich, wie er doch dann seine Frau auf einmal dann neben dem, also in der Zimmerecke stehen sieht. Und da muss ich echt sagen, da ist die englische Originalversion halt auch echt besser, weil wie sie dann sagt, we are dead. Aber mit einem, der Sound ist sowas von durch und durchgehend, das ist so gruselig. Das ist im Deutschen halt nur ein, wir sind tot. Das ist lange nicht so wie im Original. Und dieses Haus, dieses riesige Haus, wo er ja aber erst ja durchlaufen muss, das ist wirklich gruselig. Und wie die Kamera mit ihm mitläuft und um ihn herum und so, also auch oft ohne Schnitt, finde ich super gedreht. Also echt klasse. Aber wie er dann, nachdem er seine Frau gesehen hat, die er dann, er sagt doch zu ihr, warum bist du nicht im Krankenhaus, ne, und dann zack, steht sie plötzlich vor ihm, alter Schwede, also da habe ich wirklich gemerkt, wie mir das Herz kurz aussetzte, also ich habe mich erschreckt, aber in einem Zeitraum von 10 Sekunden, glaube ich, da stand mir alles zu Berge, weißt du, wie so eine Katze, weißt du, der alle Haare abstehen.
Ja, aber das ist doch cool. Das hat dann also bei dir funktioniert. Das ist auch nett, wenn einen so ein Film echt so richtig erreicht und packt und von der Inszenierung her alles so richtig macht, dass man echt so ein richtiges Angstgefühl hat. Das ist doch echt einigermaßen schön.
War das bei euch denn nicht so?
Das ist einfach so, ich kann mich leider von dem Grundproblem, was ich mit diesem Film habe, nicht lösen. Also ich sehe die einzelnen inszenatorischen Highlights. Ich mag den immer für so ein paar Momente. Und die Jumpscares, haben wir auch schon drüber gesprochen, die machen für mich leider auch, also da hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht manchmal darauf verzichtet. Die sind mir aber jetzt nicht so krass negativ aufgefallen, wie jetzt in vielen anderen Filmen. Das kaufe ich, das schlucke ich. Für mich die vermeintliche Schwachstelle des Films entdeckt habe, nämlich, dass in der Logik des Films diese Geschichten auch nur irgendwie Quatsch sind. Da habe ich jede Geschichte daraufhin abgeklopft. So, okay, probiert mir denn wenigstens Story Nummer 3 authentisch zu verkaufen, dass das vielleicht wirklich eine echte Geistergeschichte ist, die sich auch der größte Skeptiker der Welt nicht erklären kann. Und auch die hat es nicht geschafft. Also als er dann alleine in der Bude ist, da dachte ich schon, okay, das ist doch jetzt wieder so ein Quatsch. Da kann sich doch irgendein Horst, kann sich doch irgendein albernen Nonsens ausgedacht haben. Wir sehen, wie Martin Freeman, als es Nacht ist, mit einem Whiskyglas neben sich abgestellt aufwacht. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist er einfach nur besoffen und sieht jetzt irgendeinen Quatsch oder so.
Ja.
Weißt du? Und deswegen kamen die Gruselszenen nur bis zu einem gewissen Punkt an mich ran, aber die gingen nicht so richtig tief, weil, also da habe ich für mich selber die Rolle des Skeptikers übernommen, der die ganze Zeit dachte, na, das kann aber auch nicht gewesen sein. Ja, und deswegen glaube ich, hat das bei mir einfach nicht so stark gewirkt wie Alex bei dir oder wahrscheinlich auch bei vielen anderen.
Okay.
Ja,
okay.
Ich muss auch sagen, die Szene, also wo sie dann so auf die Kamera zu schnellt, das habe ich halt auch, glaube ich, in sehr vielen anderen Filmen schon gesehen und teilweise auch besser. Ich musste da zum Beispiel an den Film Mama denken, da gab es exakt die gleiche Szene.
Ja, stimmt.
Deswegen habe ich da irgendwie tatsächlich auch in dem Moment so dran gedacht, ah, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Mama. Mal gucken, ob sie das Gleiche machen. Und sie machen das Gleiche. Deswegen war es für mich so, okay, ja, ich kann mittlerweile schon in gewissen Szenen bei so Horrorgeschichten recht gut abschätzen, in welche Richtung sie gehen. Umso effektiver ist dann natürlich dann, wenn die dann doch in eine komplett andere Richtung gehen. Aber es passiert leider dann doch etwas zu selten.
Mhm. Ja, es ist also von den drei Geschichten finde ich die jetzt auch am wenigsten spannend. Da ist dann also schon natürlich die mit dem Nachtwächter spannender. Also wie gesagt, ne, für mich ist die zweite mit dem Jungen am besten. Dann kommt Nachtwächter und dann kommt Martin Freeman. Eins und zwei wechselt ihr wahrscheinlich noch aus, ne?
Ich würde wie gesagt halt sagen, eins ist die es am besten schafft, Horror zu übertragen. Aber ich finde die zweite Geschichte am interessantesten von den dreien.
Ah ja, okay.
Also es ist für mich so, dass die dritte jetzt irgendwie so gar nichts hätte. Also ich meine, so das Element, dass deine vermeintlich sichere Wohnung, dein Rückzugsort, deine eigenen vier Wände, dass da irgendwie was rumspukt, das ist also grundlegend, finde ich, dass die Vorstellung ist immer unheimlich. Dann noch im Kinderzimmer und ich bin selber Vater, ich habe selber eine Tochter und ich kann mich erinnern, so bei mir lagen wirklich so Windelstapel rum und so. Und also irgendwie, ich bin da schon, ich kann da schon ein bisschen mit der Hauptfigur mitfühlen. Und naja, und was der Film auch impliziert oder diese Story, dass die Mutter offenbar ein nichtmenschliches Baby geboren hat. Also irgendwas ist mit diesem Baby. Was ist los? Hat sie einen Dämon auf die Welt gebracht? Es ist, weiß nicht, der Antichrist. Willkommen bei Omen. Also irgendwie, ne, das bleibt ja auch so ein bisschen im Wagen. Also das sind Motive, die grundlegend tatsächlich, finde ich, die reizvoll. Die sind jetzt vielleicht alle auch jetzt nicht so wahnsinnig neu. Das ist vielleicht auch so ein kleines Grundproblem des Films, dass er sich bemüht, eine sehr interessante Klammer zu schaffen, aber mit der er die füllt, die Sachen, die sind jetzt irgendwie auch jetzt nicht mehr so ganz frisch. Ja, deswegen stimme ich euch zu, müsste ich alle drei Episoden ranken und raten, würde die dritte wahrscheinlich bei mir auch auf dem letzten Platz landen. Ich wollte nur sagen, irgendwie, aber die hat zumindest konzeptionell auf dem Papier, hat die auch ein bisschen was für sich. Ey, und sei es nur der völlig überraschende Tod von Martin Freeman, der sich selber das Hirn wegballert.
Das stimmt. Also das war wirklich ein Ding, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Das kommt ja so unvermittelt. Meine Güte, das konnte ich gar nicht greifen. Naja. Es ist ja dann so, dass er jetzt wieder zu Cameron fährt, also den alten Mann im Wohnwagen, ne? Den fährt er jetzt ja besuchen und der meckert ja mit ihm rum und Fünfjährige könnten das alles erklären und was er da alles erzählt, ne? Ich weiß nicht, warum er nicht erzählt, dass er gerade gesehen hat, dass sich einer von denen abgeknallt hat. Irgendwie erwähnt er das nicht.
Das ist vielleicht auch eine Info, ja.
Ja, genau. Naja, und Cameron meint doch dann aber immer, er meint, er wüsste alles. Er weiß genau, was läuft. Und er meint dann, natürlich weiß er das. Er ist ja auch ein Professor, also er ist ja Profi und was er so sagt. Und dann steht denn, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, steht Cameron auf, greift sich dann in das Auge und wir sehen, das ist Latex und dann zieht er sich das Gesicht ab und es taucht plötzlich Martin Freeman drunter auf. Und wenn man das zum ersten Mal guckt, ne, da denkt man doch als Zuschauer, was zum Teufel ist denn hier los? Wie ist das denn bitte schön jetzt zu erklären? Das ist ja völliger Irrsinn.
Ja, ey, und vor allem, ich meine, es kommt ja Schlag auf Schlag innerhalb von gefühlt, weiß ich, in einem Zeitraum von 90 Sekunden oder so, brechen ja alle Regeln des Films zusammen und du bist ja auf einmal in einem völlig anderen Film. Und das ist was, genau. Das möchte ich dem Film wieder explizit zugute halten. Das habe ich tatsächlich jetzt nicht abgesehen. Und das ist mal echt ein origineller, frischer Dreh und Twist. Die fand ich tatsächlich ziemlich cool, weil die mich absolut unvorbereitet erwischt hat. Also nicht nur, dass Martin Freeman sich wie das Latex vom Gesicht zieht und er ist in seiner jüngeren Version drunter. Dann sagt ja Goodman, der sagt ja auch irgendwann noch, ey, sorry, können wir mal Cut machen? Und ich dachte, ey, Moment, ist das jetzt so ein Meta, ist das so ein Film im Film? Also ja, sehen wir, wie ein Kamerateam einen Horrorfilm drehen wollte, weiß ich, so ein bisschen wie One Cut of the Dead mäßig und er ist selber davon völlig entsetzt, weil er hat aus Versehen echte Geister beschworen, irgendwie sowas. Und dann kurz danach kommt ja noch die Szene, wie Martin Freeman quasi so die Wand des Wohnwagens zerschneidet und wir sehen, dass das nur eine Kulisse, so aus, keine Ahnung, Pappmaché, Pappe, Papier, was auch immer. Er schneidet das wirklich, also buchstäblich kaputt und wir sehen, was so dahinter ist. Und weil das alles so schnell hintereinander passierte, war ich für eine gewisse Zeit absolut verwirrt und desorientiert. Und das ist cool, weil das ist ein Effekt, den möchte ich bei Horrorfilmen öfter haben. Ich möchte öfter das Gefühl haben, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ich nicht weiß, was als nächstes passiert.
Genau.
Und für diese 90, keine Ahnung, 120 Sekunden schafft der Film das. Und deswegen ist das vermutlich zumindest ja konzeptionell her für mich das Highlight des Films, wenn du denkst, what? Das
ja, cool. Okay. Okay, ich ist euch aufgefallen, dass sie diese eine Szene rückwärts gedreht haben? Ich finde das ja so klasse, weil er zieht sich ja dieses Nachthemd, zieht er sich weg und hat ja plötzlich auch den Anzug drunter und dann spuckt er sich doch in die Hände und dann greift er sich durch die Haare und ist danach wieder top gestylt und das haben sie aber rückwärts gedreht, ne?
Ja, das fand ich aber schon sehr offensichtlich mit den Haaren. Also da dachte ich, okay, war das beabsichtigt, dass es so wie so ein Trick wirkt, wie so ein Theatertrick fast?
Aber das passt ja wieder, ne? Da fragt man sich auch wieder, okay, ist das beabsichtigt? Weil, also das ist mir jetzt ich habe den Film zweimal gesehen, das ist mir zweimal aufgefallen, genau dieser Rückspuleffekt. Da denke ich mir, okay, hätten die vielleicht eine halbe Sekunde eher weggecuttet. Also speziell an seinem Gesicht, finde ich, sieht man es sehr, weil er endet ja auf so einem Lächeln und man sieht einfach, dass das Lächeln quasi chronologisch am Anfang war. Also ich habe mich einfach gefragt, hätte man einen Cut anders gesetzt, hätte man es vielleicht gar nicht gemerkt. Auf der anderen Seite ist das halt wieder die grundlegende Frage, wollten das die Macher? Also sollte das so artifiziell wirken, dass so Nerds wie wir das bemerken, weil sie wissen, okay, ein Großteil des Publikums wird das vielleicht gar nicht bemerken. Ey, ich weiß es nicht, aber grundlegend, das ist so mein Punkt, grundlegend mag ich den Ansatz, mit der Verunsicherung von mir als Zuschauer zu spielen. Ich wünsche nur, es würde in was anderem enden. Das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Finale, mit den letzten 20 Minuten.
Ist halt nichts Neues, ne? Habt ihr mal Dead End gesehen? Sagt euch der was?
Ah ja, warte mal, Dead End.
Recht unbekannt. Und aber
sind das Leute im Auto, die durch den Wald fahren?
Ja, genau, der ist es.
Ja, dann habe ich ihn gesehen, ja.
Der hat das gleiche Ende.
Also ich glaube, ich weiß nicht, wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht die chronologisch absolut korrekt die letzten 20 Minuten komplett nacherzählen, aber genau, wenn wir schon so oft das Schlagwort Ende benutzt haben, ich bin kein großer Fan dieses Story-Drehs, irgendjemand ist im Limbo oder das ist ein Todestraum und alles, was wir gesehen haben, das waren nur so Inspiration, Satzfetzen, so Bilder, die er gesehen hat und sein Hirn macht da eine eigene Geschichte draus. Ich sag nicht, dass das nie funktionieren kann. Es gibt ja bestimmt auch ein paar ganz gute Beispiele, die was ganz Ähnliches gemacht haben. Im Prinzip ist es ja sowas wie It was all a dream. Und da reagiere ich echt allergisch drauf. Ja, da fühle ich mich so ein bisschen verarscht. Da denke ich mir, nee, ach Mann, bis gerade war doch alles cool. So, warum muss ich jetzt sehen, wie der Junge aus der zweiten Episode, dass der in Wahrheit nur der Pfleger war? Und
genau.
Das hat für mich auch irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber ich fand das Ende irgendwie, hat für mich alles so ein bisschen eingerissen. Genau das, der Film möchte dir noch mal zeigen, hier, erinnerst du dich noch, der Nachtwächter, das ist eigentlich hier der Hausmeister, hier, das ist eigentlich der Praktikant.
Und er ist der Arzt, ja, und er
ja,
ist
das war sehr in your face am Ende so und ich weiß ja nicht immer nicht, ob die Macher sich dann cleverer fühlen, als sie sind oder ob sie das einfach für die extra dumm darstellen wollen oder weil sie einfach denken, so muss man das erzählen, aber für mich hat es leider auch nicht gewuchtet und ich glaube so wirklich das Highlight war halt wirklich dieser vierte Wanddurchbrecher, wortwörtlich, so, und dann halt der Aufbau dahin. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund auch, als diese Brücke dann geschlagen wurde, dass das jetzt eigentlich alles so eine Metaebene hat in gewisser Weise, irgendwie habe ich da immer mehr und mehr dann ein krasseres Finale erwartet. So meine Erwartungshaltung ist irgendwie in diesem Moment so hochgeschnellt. Und dann war ich dann halt dann leider zum Ende sehr enttäuscht.
Das stimmt, das Ende ist leider nicht so gut wie das, was wir vorher gesehen haben, ne? Also geht es eher so ein bisschen downhill als dann nochmal hoch, richtig, ne? Zu einem Finale. Es geht dann eher runter.
Genau, die Spannungskurve funktioniert nicht so ganz da.
Also das ist ja natürlich irgendwie immer mit einem gewissen Risiko behaftet, wenn, so wie wir sitzen hier ganz bequem, weißt du, und spielen hier so die Pseudokritiker und so, und dann zu sagen, ja, was hätte der Film vielleicht anders oder sogar besser machen können. Das ist halt immer so blöd, aber ich meine, ne, komm, jetzt mal mutig voran. Weil, Kolja, weil du gerade gesagt hast, du hättest dir ein krasseres Finale gewünscht. Das ist schön in Worte gefasst, weil genauso geht's mir auch. So, wenn du schon so eine Metaebene einführst und den Film auf einmal völlig auf links ziehst, dann hätte ich, glaube ich, wirklich noch krassen Twist erwartet. Ein bisschen was Cooleres als ein Typ liegt im Koma und das ist quasi nur so sein Komatraum, hätte ich mir tatsächlich da wirklich gewünscht. Weil der Film, ich meine, der schafft sich ja selber so eine Brücke. So, als in der Szene, als wir raffen, okay, das hat dir noch eine ganz andere Ebene, eine Metaebene und das ist nicht die Realität, hättest du ja im Prinzip alles machen können. Also da dachte ich, okay, das ist klug, weil sich der Film selber eine Art Blankoscheck ausstellt. So bislang war es ein relativ herkömmlicher, klassischer Gruselfilm und jetzt auf einmal wird alles auf den Kopf gestellt und dann hättest du ja auch wirklich alles im Finale jetzt noch machen können. Und von daher, ja, finde ich auch, da war mir das Finale zu mutlos und tatsächlich auch zu abgedroschen. Und ich ging wie sehr unbefriedigt aus dem Film. Deswegen habe ich, als ich damals mein hier Tagebuch gefüllt habe, habe ich geschrieben, Ärgernis, ein großes Ärgernis. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe mich geärgert, dass der Film so geendet hat.
Naja, okay. Das ist interessant. Mir ging es tatsächlich ganz anders herum. Da kann man sehen, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, ne? Weil ich habe den Film, dieses Ende, als extrem intelligent angesehen, weil man muss den Film aber auch mehrfach gucken, ne? Du musst ihn zweimal gucken, vielleicht sogar dreimal, um wirklich alles zu sehen. Das ist ja ähnlich wie bei zum Beispiel Shutter Island, ja? Um den zu verstehen, da muss man das mehrfach gucken. Oder Sixth Sense ist ja auch so ein Film. Oder Dead End, ich habe es gerade gesagt. Das sind überall so Kleinigkeiten, die ja schon auf das Ende hindeuten. Weil in dieser Szene, wo er jetzt hier im Wald ist, ja, unser Goodman, da sieht er ja diese zwei Grubiane, diese Pisser, die da so Stress machen mit ihm. Und die haben wir zum Beispiel am Anfang schon am Strand spielen sehen, als er den Cameron zum ersten Mal besucht hat. Spielen in Anführungsstrichen, haben Blödsinn gemacht. Dann ist es so, dass wir die beiden auch auf einem Bild gesehen haben im Hausflur bei unserem Simon. Ja, da sieht er ja ein Bild von den beiden an diesem Tunnel stehen. Er bleibt da doch kurz, hält er doch kurz inne, bevor er doch gerufen wird, er soll hochkommen. Und ja, und das sind halt alles so ganz viele Kleinigkeiten. Und auch dieser Typ mit dem Hoodie zum Beispiel, der ist ja auch auf dem Bild zu sehen, den er ja aber auch eben gerade gesehen hat auf diesem Feld, ja, also mit Martin Freeman zusammen. Und das ergibt am Ende alles ein Bild. Gut, ich meine, dieses Bild ist am Ende nur, tatsächlich ist es ein Traum, ne? Aber es wird so zusammengedröselt alles, ja, dass du wirklich sehr viel länger brauchst, um das alles hundertprozentig zu verstehen. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Okay, gut, ihr habt recht, es ist nichts Neues. Aber mich hat es wirklich begeistert. Also ich war am Ende wirklich da und habe gedacht, Mensch, das ist wirklich, also zumindest macht es Sinn. Ne? Also wie oft guckt man auch einen Film und der wird einfach beendet und du denkst dir, was sollte diese ganze Scheiße jetzt? Hier macht es wenigstens Sinn, weil es ein Traum war. Wisst ihr, wie ich meine? Ja.
Sorry, ganz kurzer Einwurf, aber wo du das gerade gesagt hast, Alex, mit was sollte das jetzt? Habt ihr Immaculate gesehen mit Sydney Sweeney? Das war so ein Film, wo ich am Ende dachte, hä, wie, das war's jetzt? Und deswegen der ganze Aufriss so, also manchmal, bei manchen Filmen denkt man sich, boah, ich wünsche, ihr hättet 5 Minuten eher aufgehört, dann wäre es so cool gewesen. Und bei anderen Filmen denkst du, nee, du feiger Film, du musst jetzt eigentlich noch 5 Minuten dranhängen, um so richtig dich schön rund abzuschließen und stattdessen geht so billig so ein Cut to Black, so Ja, und deswegen muss ich gerade an Immaculate denken.
Ich habe, glaube ich, noch nie einen Sydney Sweeney Film gesehen, also wo sie die Hauptrolle spielt, wo ein, also ich habe noch nie einen Sydney Sweeney Film gesehen, wo sie nicht die Hauptrolle spielt, wo sie die Hauptrolle spielt, wo das Ende nicht kacke war oder nicht
wirklich
gut war. Ja, lustigerweise, irgendwie ist das so eine Krankheit, egal welche Film die mitspielen, als Main-Rolle, irgendwie enden die immer eher so
mehr. Ich habe die noch nie gesehen, wo kommt die auf einmal her? Alle reden über sie, ich kenne die gar nicht.
Sie spielt in sehr vielen, vielen kleineren Horror- und Thriller-Filmen mit über die letzten Jahre, tatsächlich.
Okay, ja gut, vielleicht habe ich sie gesehen.
Das große Ding war ja von ihr Euphoria, ne? Hat er 2 Staffeln und also seitdem hat die echt einen Run. Ich glaube, hier diesen und letzten Monat hat die, drei, vier Filme oder so ins Kino gehauen. Die macht romantische Komödien, die macht Thriller, jetzt eben so ein Horrorfilm. Ey, und also mir geht's genauso. Das war das Erste, was ich mit Sydney Sweeney gesehen habe. Sorry, wir reden jetzt mal 3 Sekunden über Immaculate. Aber ich muss sagen, so, ich finde die auch einigermaßen wirklich überzeugend. Also ich weiß nicht, wie sie in den sonstigen Rollen ist, aber die wirkt so, als hätte sie tatsächlich was drauf und wäre nicht einfach nur irgendwie zugegebenermaßen echt heißer Körper und ein schönes Gesicht drüber, sondern ich glaube, das ist wirklich eine gute Schauspielerin. So. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir von der noch einiges zu sehen kriegen. Aber Immaculate war jetzt eben mein erster Film mit ihr und ja, ich musste eben dran denken, weil wir über das Problem von gut abgeschlossenen Horror- und Gruselfilmen gesprochen haben. Und Alex, weil du das gerade gesagt hast, so mit den, da setze ich so ein Bild zusammen, so Mosaik. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich denke, ich würde widersprechen, weil sich für mich das so darstellt, dass du zwar ganz viele kleine Details hast, die so geforeshadowed werden, die dann später nochmal irgendwie implementiert werden. Aber also wirklich clever hätte ich den Film gefunden, wenn er mir von Anfang an Hinweise gegeben hätte, dass Goodman in Wahrheit ein Koma-Patient ist, der im Krankenhaus liegt. Und da, vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, ich sehe es nicht, aber da sehe ich in den Geschichten und auch wie der Film anfängt, ich sehe da keine Hinweise. Ich sehe da ganz viele, wie gesagt, ganz viele kleine Details und Motive, die später einen neuen Kontext bekommen. Mhm. Aber das ist für mich nur so Ausschmückung. So, das ist so ein bisschen wie so Glitter irgendwo drauf. Aber das Kernding ist, ich hätte mir gewünscht, dass beim zweiten Gucken, dass ich da sehe, wie clever der Film wirklich ist, weil er schon ganz früh andeutet, dass alles nicht so ist, wie es scheint. Und das macht der Film zumindest für mich, wie gesagt, vielleicht übersehe ich nur ein paar Sachen. Jetzt gerade, wo ich das sage, die Szene ganz am Anfang mit diesem Schwindler, der so tut, als könnte er mit Toten reden. Ja. Übrigens, ne, ey, jetzt ohne Scheiß, wo ich selber eine Tochter habe, ne, die Szene, die hat mich so fucking pissig gemacht. Ich dachte, was für ein Typus Mensch, was für eine Art Abschaum muss die Trauer von anderen Leuten ausnutzen, um damit Geld zu machen und denen zu suggerieren, er könnte mit ihren toten Kindern sprechen.
Das stimmt, Scheiße, ja.
Ich war richtig sauer, als ich es gesehen habe. Obwohl ich weiß, dass es nur ein blöder Film ist. Aber, weißt du, und der Typ auf der Bühne, der wirkte auch so künstlich, der hat so seltsam gesprochen, dass ich dachte, so sprich doch, also ich verstehe schon, der macht eine Show, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, ich fand den so ganz weird. So. Und jetzt, gerade wo ich das sage, frage ich mich, ob der Film vielleicht doch das schon andeutet, dass alles wirklich artifiziell und künstlich ist. Ich gehe einen halben Schritt zurück von dem, was ich gerade gesagt habe.
Der Film hat auf jeden Fall so ein paar kleinere Easter Eggs. Also zum Beispiel auch am Anfang mit dem Nachtwächter, der sagt ja auch, dass seine Tochter in einem Koma liegt, wo sie ihre Augen offen sind und
ja,
sie
genau.
alles irgendwie trotzdem mitbekommt. So. Und dass der erste Geist ihm so einen Finger in den Mund steckt, als wäre das irgendwie so eine Kanüle oder so ein Schlauch. So, ich verstehe das, aber dadurch, da das von anderen Menschen ihm erzählt wird, habe ich nicht so diese Brücke. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, Wolf. Ich habe zum Beispiel jetzt so ganz stumpf, wenn der Charakter beispielsweise im echten Leben, in Anführungszeichen, wo er sich gerade noch befindet angeblich, wenn er da zum Beispiel irgendwelche Gerätpiepen hört oder sowas in dem Raum, wo er gerade liegt, so ganz tief bei dem Hintergrund, wo nur er das zum Beispiel hören kann oder
yeah.
so, solche Sachen zum Beispiel. Sowas hätte ich dann eher dann die Parallelen gezogen, dass er sich dann vielleicht gerade in so einem
Koma Ja. Ja,
vielleicht ein bisschen subtiler und merkwürdiger,
dass du denkst,
irgendwas ist gerade hier strange.
Ja. Oder er sieht immer wieder so unerklärt, so als würde die Sonne ihm ganz hell ins Gesicht scheinen und so. Und später checken wir, dass es jedes Mal ist, wenn der Arzt ihm mit dem Stab in die Augen leuchtet, ob sein Hirn noch reagiert und so.
Richtig,
weißt du? Also genau. Das ist auch nicht so krass originell, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, ja,
das,
okay,
macht das macht der Martin Freeman, das macht er ja tatsächlich, aber erst nachdem die Wand eingerissen ist. Da leuchtet er
ja, genau. Aber und dann
zum Beispiel,
zu spät.
Was ist, wenn die, während sie da zusammen sitzen auf diesem Stein, in diesem Feld, und was ist, wenn der Film so ein Frame flackert auf einmal ganz kurz seine Kleidung auf und er hat in Wirklichkeit so einen Arztkittel? So wirklich so ein blink and you miss it Moment, weißt du?
Ja.
Solche Sachen hätte ich vielleicht ganz
cool. Das wäre auch eine coole Idee gewesen, ja. Aber ich habe das auch, du hast es gerade erwähnt, ich fand das ja auch so super. Ich meine, das ist alles sehr wirre, das kann man alles gar nicht jetzt drauf eingehen, ja. Wie er doch mit ihm auf dieser Gleise steht und auch mit ihm redet, mit Goodman, und auf einmal hat er ja tatsächlich dieses kleine Lämpchen in der Hand und scheint ihm in die Augen. wo man sich so denkt, was soll das denn auf einmal? Und es ist natürlich so völlig klar, weil er das ja als Arzt die ganze Zeit macht eben. Er scheint mir immer ständig in die Augen. Und das ist wiederum so ein kleiner, so eine kleine Andeutung, die ich echt genial finde. Die fand ich echt super. Die man aber auch erst kapiert, wenn man den Film einmal gesehen hat. Ne? Sonst vermisst man das, also beziehungsweise verpasst man das, meine ich. Ne?
Das muss man dem Film ja tatsächlich zugutehalten. Er macht ja wirklich einiges anders als so der übliche Horror-Mainstream. Also wer hier den Horror-Podcast von Colin und mir schon mal gehört hat, der weiß, wir lassen uns sehr, sehr gerne, oder ich im Speziellen, über James Wan aus und Conjuring und Insidious und so. So, weißt du, ja, das ist für mich mittlerweile einfach so der Leuchtturm der Belanglosigkeit und Mittelmäßigkeit, was das Horrorgenre angeht. Weil, also da wird.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
So, weißt du, da wird die Jumpscare-Schraube so wirklich bis auf 11 hochgedreht und irgendwie alles muss ein Franchise werden und du merkst es so überdeutlich, dass es wirklich nur noch um kalkulierten Kommerz geht und so.
Ja,
so, und genau. Wenn ich das einem Ghost Stories mal entgegensetze, so bei allen Mängeln, die er hat, aber finde ich das von der Herangehensweise, vom Konzept her, ist mir das natürlich unendlich sympathischer und lieber. Also ich gucke mir lieber 5 Filme wie Ghost Stories an, die sich trauen, zumindest mal ein bisschen was anders zu machen, als 2 kalkulierte Jumpscare-Schocker, in Anführungszeichen, die einfach nur irgendwie so ein bisschen die Leute ins Kino bringen wollen. Von daher so, also es tat echt ganz gut, nochmal über den Film zu sprechen, weil mir klarer geworden ist, was ich an ihm nicht mag, aber ich sehe jetzt auch ein bisschen besser, was er tatsächlich ganz gut macht. Und deswegen ist das, also damals nach der Erstsichtung habe ich es ja, wie gesagt, Ärgernis genannt und ich weiß auch heute noch immer noch, was ich damit meinte, aber das Gefühl hat sich ein bisschen verändert. Ich kann den durchaus respektieren und wertschätzen. Ich wünsche mir einfach nur, er wäre so clever, wie er sich vielleicht einbildet zu sein. Dann wäre ich, glaube ich, ziemlich happy gewesen. Ah ja, und auf ein paar Jumpscares hätte er verzichten können.
Ja. Okay, interessant, ja. Und Kolja, was hast du noch so als Schlusswort?
Ich glaube, ich kann da Wolf wie so oft tatsächlich eigentlich wirklich das Ganze unterstreichen. Ich habe ja schon erwähnt, ich fand die Jumpscares ein bisschen sehr oft reingestreut und habe halt auch so oft in ein paar Momenten gedacht, wenn man schon eine Handvoll von Horrorfilmen gesehen hat, dann weiß man ungefähr, worauf die zumindest hinauslaufen. So, man kann zumindest absehen. Aber ich mag das Konzept von dem Film einfach sehr, sehr gerne. So, dieses Anthology-Ding finde ich sowieso mal cool. Ich hätte mir halt nur echt gewünscht, dass es einfach auf eine andere Note endet oder dass zumindest so ein bisschen anders umgesetzt ist. Aber echt, wenn man den irgendwo rumliegen hat in einem Streaming-Bereich oder sonst wo, dann sollte man sich den einfach mal angucken, weil das ist echt ein schöner Film, um einfach klingt so gemein, aber um Zeit totzuschlagen. So, das ist kein Film, den man schaut, wo man danach so völlig weggeblasen ist, meiner Meinung nach. Und es ist aber auch kein Film, wo man danach so seine investierte Zeit irgendwie bereut. Deswegen, kann man sich auf jeden Fall angucken.
Mhm. Okay. Also angenommen, wir hätten ein anderes Gespräch geführt über was ganz anderes und ihr hättet gesagt, sagt mir doch bitte mal ein paar Filme, die so richtig gruselig waren in den letzten Jahren. Ich gehe stark davon aus, dass ich Ghost Stories ebenfalls erwähnt hätte.
Okay.
Ja, weil der bei mir wirklich jetzt seit Jahren, also ich schätze mal, es ist 2 Jahre her, als ich ihn gesehen habe, ist der bei mir so im Hinterkopf gespeichert als etwas, das mich mal wieder richtig, richtig gut mitgenommen hat. Es gibt auch einen anderen Film, der heißt Caveat, der ist aus Irland. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal was gehört habt. Das ist ein auch super spannender, gruseliger Film, der mal wirklich was ganz anderes macht, als wir aus USA kennen. Und der hat auch unfassbar gut gewirkt. Den habe ich jetzt ganz neulich erst besprochen im Podcast. Aber dem würde ich euch empfehlen, guckt euch den mal an, damit ihr nicht gespoilert werdet. Aber der ist auch atmosphärisch richtig gut. Da würde mich echt interessieren, wie ihr das seht. Ob ihr das seht als irgendein Scheiß aus dem Ausland, den keiner braucht. Ne? Oder halt wirklich mal etwas Neues, was mal was anderes versucht und auch mal wieder richtig wirkt. Also so ging es mir zumindest. Und meine Hörer und Hörerinnen, die haben mir auch geschrieben und gesagt, boah, der war richtig gut. Also den kann ich euch echt empfehlen. Caveat ist echt mal was Besonderes.
Ja, okay, also das ist so ein Film, ich habe den auch noch nicht gesehen, aber ich habe sofort wie das Artwork vor Augen gehabt mit so einem seltsamen, ja, ich will es gar nicht sagen, wenn man sich gar nicht die Überraschung
verlieren will, genau.
Aber, ne, aber da ist irgendwie eine seltsame Gestalt. Von daher, ja, danke für den Tipp, wenn der cool ist. Ey, und ich für meinen Teil, ich muss sagen, ich freue mich auch immer mehr, habe ich das Gefühl, über Filme, die primär gruselig sind und auch sein wollen. Weil ganz im Ernst, also was so Gewalt oder Splatter oder eben auch Jumpscares, so was so diese offensichtlichen Horror, in Anführungszeichen, Elemente angeht. Ich glaube, da haben wir jetzt alle mittlerweile so viel gesehen, also da kann mich tatsächlich nicht mehr so viel kicken, so weißt du. Also, ja, weiß nicht, nach, ich weiß nicht, wie viel Gallonen Blut in diversen Evil Dead-Teilen, so, ja, also da muss schon was sehr, sehr Spezielles kommen, um auf diesem Gebiet noch beeindruckt zu sein, zumindest so für mich. Aber dagegen, mich wirklich so bis ins Mark zu gruseln, dass ich wirklich irgendwie da sitze und mir wird echt unheimlich und ich krieg wie Gänsehaut und denke so, boah. Also das habe ich tatsächlich nicht so oft und in den letzten Jahren gab es für mich da auch nicht so viel. Ich glaube, da ist tatsächlich, ist jetzt keine originelle Antwort, ne? Aber ich glaube, da ist irgendwie immer noch mein Pick ist da Hereditary. Seitdem habe ich, glaube ich, nichts mehr gesehen, was mir wirklich so durch Mark und Bein ging. Ach so, und wenn wir jetzt bei so kleinen Filmtipps vielleicht aus der zweiten Reihe sind, Alex, du hast gerade Caveat erwähnt, schreiben wir uns auf. Und ich habe das in unserem Podcast neulich mal erwähnt, ich habe vor einiger Zeit hier Ekel von Roman Polanski geguckt. Leute, wirklich, kann ich nur empfehlen, der ist richtig, also ich fand den wirklich verstörend, nicht weil da krasse, explizite Gewaltszenen kommen, sondern psychologisch verstörend. Emotional hat er mich auch ganz schön gepackt und die Atmosphäre ist, also den fand ich wirklich streckenweise an der Grenze des Zumutbaren, was so das Unheimliche angeht. Und der ist schwarz-weiß und aus den 60ern. Ist, glaube ich, nicht was für jeden, aber wenn einem so Atmosphäre und so das Gefühl, dass so langsam einem irgendwie alles so entgleitet und alles wird immer unangenehmer und so und alles wird so wie so ein zäher Albtraum, der sich wie so Kaugummi und du sackst da irgendwie immer so tiefer in so eine ganz surreale, fiese, albtraumhafte Stimmung. Ja, dann kann ich euch nur empfehlen, guckt mal in Ekel rein. Ich war sehr happy, dass ich den endlich nachgeholt habe. So, und Koller, jetzt du noch.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch Hereditary.
Yes.
Den Pick auch, aber bei mir ebenso. Da kommt die letzten Jahre nichts ran, einfach weil Hereditary mich nachhaltig so krass mitgenommen hat. Und egal, wie oft ich ihn sehe, ich finde den immer noch sau effektiv und er hat immer noch einen gewissen Punch. Das ist, glaube ich, echt so mein Lieblingshorrorfilm der letzten Jahre. Und ansonsten Skinamarink haben wir auch letztens einen Podcast drüber gemacht. Ja. Ist ein super interessantes Experiment, nach wie vor meiner Meinung nach, der geht etwas zu lange, haben wir auch gesagt, aber ich finde tatsächlich, dass der im Horrorbereich mal wirklich was Neues probiert und ich fand ihn an gewissen Stellen wirklich extrem unheimlich, aber also einfach nur diese Grundatmosphäre, der hat einfach wirklich was und weil du vor allem gemeint hast, Alex, dass du Filme eher mit Kopfhörern hörst, so das ist ein richtig geiler Film, einfach so mit Kopfhörern zu hören. So.
Ja, in Ordnung, dann war das doch ein sehr interessantes Schlusswort. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir drüber zu sprechen. Es hat mir super gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, bei Zeiten gerne irgendwann mal wieder so, ne? Horrorfans halten ja zusammen, das wissen
wir. Ja, richtig, genau.
Und ich persönlich, nee, ich fand's auch echt mal nett irgendwie, also Kolja, so gern ich mit dir rede und bald produzieren wir unsere nächste Ausgabe, aber es war ja auch schön, nochmal jemanden dabei zu haben, so das lockert es ja auch.
Ist mal eine Abwechslung, ne?
Es ist mal eine Abwechslung, genau, ja. Nö, von daher hatte ich auch viel Spaß.
Sehr schön, das freut mich. Ja, in Ordnung, Leute, vielleicht bin ich auch mal bei euch zu Gast, wenn ihr möchtet, sagt mir gerne Bescheid.
Dann, also, wenn wir das machen, dann musst du dir einen Film aussuchen. Ja, wahrscheinlich, oder?
Oder? Ja, dann schmeißen wir auch einfach so zwei, drei in den Ring.
Genau.
Genau. Ja. Dann machen wir das gleiche
andersrum. Revanchieren wir uns in die Richtung einfach, genau.
Richtig, sehr cool. Ja, das können wir gerne machen. In Ordnung. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, haut rein.
Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.